Hallo Robi.
Hey, David.
Oh, sag das nicht.
Wirklich nicht? Nee. Willst du gleich abbrechen, nochmal alles neu anfangen? Oder sollen wir direkt mit so einem Stresslevel arbeiten?
Wir haben tatsächlich eine Frage bekommen, die genau mit meinem Namen zu tun hat. Und da wollte ich das mal ansprechen, dass ich das hasse.
Das war jetzt aber überhaupt nicht abgesprochen.
Ja, aber dann mach es explizit nicht, weil ich heiße nicht David.
Ich wollte einfach gucken, was passiert.
Ja, gut, das passiert dann, wenn man mich David nennt. Weil, also das finde ich immer so ein bisschen, das machen ja auch Leute auf der Straße.
Aber auch beim ersten Mal, bist du auch beim ersten Mal, wenn die Leute das quasi noch nicht besser wissen,
naja, wenn man mich kennenlernt, also ich finde es generell immer so, ne, klar, jeder hat so seinen, ne, es kommen so Leute, die haben viele Davids kennengelernt, die werden mich wahrscheinlich David nennen und es gibt viele Leute, die Davids kennenlernen, die werden mich dann wahrscheinlich David nennen. Was ich skurril finde, ist, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, hey David, ich bin dein allergrößter Fan.
Ja, das funktioniert dann nicht.
Und ich denke so, nee, ganz bestimmt nicht, weil dann wüsstest du, dass ich so nicht heiße.
Also jetzt, du hast mir Robi angedichtet, den habe ich gut, so oft wie ich jetzt mit Robi angeschrieben werde.
Und ey, du darfst Davy sagen zum Beispiel, wenn
okay,
du möchtest.
Nee, das klingt. Es gibt ja auch Davy, ist ja ein richtiger. Na, Davy ist schon so ein Name. Da fällt mir gerade ein, ich habe heute die Review zu Bones and All gemacht und auch bei Timothy. Chalamet. Mhm. So heißt er eigentlich Timothy.
Timothy?
Ich sage immer Timothy Chalamet.
Ja, der heißt doch Timothy.
Nee, der sagt, also richtig, weil Französisch sagt er Timothy, aber ihm ist es egal. Da habe ich auch wieder in den Kommentaren, Robert, das wird eigentlich so ausgesprochen.
Ah, okay, alles klar. Ich habe einen Trigger für dich.
Nein.
Doch.
Wirklich?
Überraschend, ich weiß. Vorletzte Woche habe ich mal angekündigt, dass ich dir erzählen werde, wer der Schauspieler oder die Schauspielerin ist mit den meisten Rollen, mit den meisten Auftritten.
Zählt diese Komparsin, die über 1000 Rollen gemacht hat, die immer ganz vielen kleinen Mini-Rollen und nur ganz wenig gesprochen hat?
Nee,
ist sie
nee,
gestorben vor zwei Jahren?
Nee, es geht schon, okay, es geht schon um echte Schauspieler und ich glaube auch, so eine Komparsin kommt nicht an die Zahl ran, die die Person hat, die ich jetzt nennen werde.
Darf ich überhaupt Fragen stellen und raten?
Du kannst,
so?
ja klar. Darum
also
geht's ja auch
also ich weiß nicht, also ist jetzt jemand so von 1908 und so, als Filme nur 3 Minuten lang waren und 700 im, nee?
Nein.
Also
es
kennt
ist
man
ein,
die Person?
Du kennst die Person auf jeden Fall. Ich denke mal, du wirst nicht viel mit dem Namen anfangen können. Ich kann dir sagen, die Person hat eine berühmte Schwester. Die ist auch definitiv berühmter.
Und, sie ist immer Stand-in oder Double oder was und ist deswegen in so vielen Rollen? Nein.
Nee, also die Person ist männlich. Das ja. Als weiterer Tipp. Die Person ist männlich und die berühmte Schwester ist wirklich gigantisch gewesen. Also sie hatte eine große Karriere. Auch einen Oscar bekommen.
Robert Streisand?
Was ist das?
Keine Ahnung.
Also Teile davon waren nicht falsch.
Echt?
Ja.
Barbara Streisands Bruder oder was?
Nein.
Robert Hepburn.
Warum Robert Hepburn? Warum ist denn der Vorname Robert? Nein. Es geht um Eric Roberts.
Oh.
Der Bruder von
Julia. Warte mal, okay. Ja.
Den kennst du definitiv. Der, also die letzte Rolle, die euch wahrscheinlich im Gedächtnis geblieben ist, ist bei The Dark Knight gewesen. Da spielte er einen der Mafia-Bosse, die mit im Raum sitzen. Ich kenne ihn noch aus einer Zeit, ich habe den total geliebt in Ambulance. Das war nicht der Ambulance von Michael Bay, sondern einer, da geht es um so eine Organmafia. Den habe ich hier auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich glaube in Karate Tiger 4. Best of the Best, der im Original nur Best of the Best hieß und dann im Deutschen zu Karate Tiger gemacht wurde, aber das ist wieder was für die Movie-Trivers von mir. Da spielt er die Hauptrolle und jetzt hatte ich ihn zuletzt in Ape vs. Monster gesehen und das ist gleich auch ein Hint darauf, warum der auf so viele Rollen kommt. Allein im Jahr 2019, aber eigentlich generell in den letzten Jahren, hat der in 34 Filmen mitgespielt. 34 Filme, was ich krass finde, weil der wenn du so siehst, so Dwayne Johnson, sagen wir ja schon, macht viel. Ja, aber der
wobei,
ist so,
der kommt so auf 3-4 Filme im Jahr.
Ja, 3-4 ist aber auch schon viel bei dem. Ich würde ja auch so eher so.
Aber der spielt ja auch schließlich Hauptrollen. Das ist ja dann immer ein ganz anderer.
Ich hatte gesehen, dass dieses Jahr zu den Schauspielern, die ich mit so am meisten gesehen habe, sind so Leute wie Ethan Hawke. Ich glaube, Ethan Hawke war irgendwie 4 oder 5 Mal irgendwo. Also dadurch, dass er auch in Moonlight auch noch der Bösewicht war. Und in Black Phone hat man ihn näher unter der Maske
fast
gar nicht.
Und jetzt in dieser Sache mit Ewan McGregor zusammen.
Genau. Raymond und Ray, glaube ich.
Und was fällt mir noch ein? Weiß ich jetzt nicht mehr.
Ich weiß es jetzt auch gerade nicht. Aber ne, also der hat, glaube ich, 5 oder 6. Also es gibt so ein paar Leute, die machen dann in einem Jahr relativ viel. Er hat 34 gemacht. Und darunter sind so Filme wie From Dusk Till Dawn, ein Kiffer-Vampirfilm, The Poltergeist Diaries. Also super viel Schrott. Also ganz viel. Die Liste hier geht endlos. Und das ist jetzt nur das Jahr 2022. Ich habe ein Interview gelesen und daher kam eigentlich dieses Trivia in der letzten Empire, wo sie mit ihm gesprochen haben. Und ich dachte so, oh, dass sie den interviewen, weil der hat ja eigentlich gar nichts zu tun. Aber der ist jetzt auch demnächst in Damien Chazelles Babylon zu sehen. Und deswegen haben sie ihn jetzt quasi wieder ausgegraben. Der ist, hat jetzt auch irgendwie, ging einmal durch die Medien, weil er schon angekündigt hat, dass Margot Robbie definitiv den Oscar dafür gewinnen wird, weil er noch nie jemanden so gut hat schauspielen sehen.
Aber guckt man in seiner Vita, dann erklärt sich das ja auch ein bisschen.
Naja, wobei, der hat, also ich muss sagen, der ist ja selber schon auch für den Oscar nominiert gewesen für Runaway Train. Den hat er in den 80ern gemacht, zusammen mit John Voight, dem Vater von Angelina Jolie, für den der den Oscar bekommen hatte.
Hatte der nicht sogar den Vater auch gespielt dann in Tomb Raider?
Ich glaube, ja, John Voight zumindest, genau.
Adoptivvater, das ist der richtige
Vater? Nee, das ist der richtige Vater und die reden irgendwie nicht mehr miteinander.
Nee, ich meine in der Story. Von Tomb Raider. Boah, ist das ein Adoptivvater von Lara Croft? Nee, ist der richtige. Die Crofts sind das richtige Familie.
Das weiß ich nicht mehr genau.
Okay, gut.
Also in den Spielen sind die Crofts auf jeden Fall die richtige Familie. Aber ja, und dementsprechend, der hat wirklich in guten Filmen mitgespielt. Damals in den 70ern, 80ern auf jeden Fall.
Was mehr so das System Schrotflinte.
Er erzählt in dem Interview, und das fand ich interessant, er erzählt, dass er richtig viel Spaß am Schauspielen hat. Und er liebt es einfach vor der Kamera zu stehen. Und er hatte gemeint, dass er zum Beispiel in der Zeit von Corona hat er trotzdem deutlich mehr als alle anderen mitgespielt, weil es gab Filme über Zoom, wo er in einem Zoom-Meeting war und sie das abgefilmt haben oder wo zu Hause ein Greenscreen geliefert wurde und er sich da vorgestellt hat und hat eine Szene kurz gespielt und dann wurde das woanders dann weiterentwickelt. Also manchmal ist er wirklich für drei Sätze in solchen Filmen, daher kommen so viele Credits. Der hat insgesamt laut IMDb 606 Filmen und Serien mitgespielt. Und das ist deutlich mehr als die Nummer zwei. Die Nummer zwei ist nämlich, ich weiß nicht, ob du den kennst, James Hong. Hast du schon mal von James Hong gehört?
Nein.
Weil dann muss ich dir den jetzt mal zeigen. James Hong ist das hier.
Oh, den kennt man aber.
Ja.
Ja.
Das ist, ihr könnt ihn selber mal googeln. James Hong war unter anderem der Bösewicht in Big Trouble in Little China, war ja zuletzt in Everything Everywhere All at Once. Wann immer eine asiatische Figur in irgendeinem Animationsfilm zu sehen ist, wird sie von ihm synchronisiert. Ich habe mal geguckt, der hat auch in diesem Jahr in hier diesem Red, wirklich überall ist er als Synchronstimme zu sehen, wenn irgendwas Asiatisches im Blut
und wie viel
dieser
hat
Figur
er
ist.
Dann nach seinen 600
der hat 471 Filme, James Hong. Also er ist nur die Nummer zwei. Also an Eric Roberts wird wahrscheinlich niemand mehr rankommen. Das ist mein Trivia für heute.
Abgefahren.
Guckt euch A Runaway Train und Ambulance an.
Und damit herzlich willkommen zu Zwei wie
Pech und Schwafel.
So, David, heute, wir reden ein bisschen über Filme und Serien, aber wir haben auch wieder um Fragen gebeten aus der Zuhörerschaft.
Keine Choro-Werbung heute, was ist los?
Und das wird heute passieren. Und eine Frage war nämlich, warte, ich suche das parallel raus. Ich würde gerne eine Frage vorziehen, wenn ich das darf. Ist das in Ordnung für dich?
Ich weiß, welche du vorziehen möchtest.
Welche möchte ich denn vorziehen?
Ob wir was empfehlen von Choro?
Nein.
Nein?
Nicht ganz so. Und zwar, ich muss jetzt mal ganz schnell durchschauen, weil ich habe dieses Mal auch Gina darum gebeten, die Fragen mal zu scannen, weil ich dachte, ich finde es ganz spannend, was würde sie denn interessieren aus all diesen gestellten Fragen? Und dementsprechend war hier eine dabei, wo ich gerade, genau. Dr. Flux fragt nämlich, kann David mal einen Werbeblock für die Choro-Drogerie machen? Und damit schalten wir rein in die Werbung.
Habe ich auch gelesen, ja. Ihr kennt das ja. Wir haben ja schon super häufig über Choro gesprochen. Wenn ihr Lebensmittel haben wollt, weil jeder will Lebensmittel, sonst verhungert man, dann bestellt ihr doch einfach bei Choro. Da gibt's Lebensmittel in großen Größen, die haltbar sind. Und meine Lieblingsprodukte sind zum Beispiel die Früchte, die eingelegten. Gibt's eingelegte Früchte? Nee, es gibt getrocknete Früchte.
Gefriergetrocknete.
Die Nüsse, die Öle. Also das Ding ist, jedes dieser Produkte, die es da gibt, ist mein Lieblingsprodukt. Deswegen, ich möchte mich hier nicht festlegen.
Ich hatte mit David schon einige Videocalls, wo er wirklich dann die Erdnüsse gegessen hat, die gerösteten und sie zum Beispiel total mag und so.
Und deswegen kann ich nur sagen, wenn ihr das Bestellen liebt, das Online-Bestellen liebt, wenn ihr Lebensmittel mögt, wenn ihr überleben wollt und deswegen auch gerne esst, dann bestellt bei Choro. Wenn ihr das tut, dann nehmt den Code SCHWAFEL5. Schwafel als Wort, 5 als Zahl und dann gibt es da 5% auf den ohnehin schon sehr guten Preis. Und damit gehen wir raus aus der Werbung.
Zurück, David. Sehr gut.
Danke.
Ich applaudiere dir
Bin ich jetzt brand-friendly oder dann doch noch nicht?
Das war auf jeden Fall so ein bisschen, das hatte ein bisschen was davon, wenn Homer Simpson in so einen Laden geht und nichts kaputt machen will und dann irgendwie noch ein paar Sachen umreißt. Aber es ist sehr sympathisch,
okay,
finde ich. Ja, gut, haben wir das? So, wir haben nicht so viel diesmal mitgebracht, weil wir auf die Fragen natürlich eingehen wollen. Aber unter anderem haben wir zusammengeschaut, David und ich, After Sun auf der Deutschland-Premiere. Ein Film, der bei vielen Festivals schon für, ich würde jetzt nicht sagen Furore, aber Aufmerksamkeit gesorgt hat, in Cannes dreifach nominiert war, einen Preis auch mitgenommen hat. Und wir haben auch zusammen gestern in Bezug auf die Aufnahme Bones and All geschaut. Für mich ein sehr intensives Filmerlebnis, muss ich zugeben. Mhm. Und ich habe noch die Serie The White Lotus mitgebracht, die gerade in der zweiten Staffel startet. Hast du noch was mitgebracht?
Ich habe noch das weiße Rauschen habe ich noch geguckt. Der neue Film von Noah Baumbach, der zuletzt der Marriage Story gemacht hatte, mit Adam Driver und seiner Frau Greta Gerwig.
Die selbst sehr begnadete Regisseurin ist, aber eben auch Schauspielerin.
Genau, die ist tatsächlich meiner Ansicht nach die bessere Regisseur von beiden. Die macht jetzt als nächstes Barbie, auf den ich sehr gespannt bin. Ich würde mal sagen, wir haben üblicherweise das Problem, wir reden zu viel über Filme und kommen dann zu wenig über die Fragen der Leute. Deswegen kann ich mir das weiße Rauschen easy bis nächste Woche aufheben. Deswegen,
dann können wir uns auch bis nächste Woche mindestens After Sun aufheben.
Dann lass uns doch, wir machen zwei Sachen.
The White Lotus, da rede ich
und
mal ganz
Bones and All.
Bones and All. Lass mich mal kurz über The White Lotus reden, weil ich habe, nachdem ich hier The Bear vorgestellt habe, auch bis heute wöchentlich Dutzende oder mehr Nachrichten, dass die Leute total dankbar waren. Und ich habe einen nächsten Tipp für euch, der wirklich was kann. Und zwar The White Lotus. The White Lotus ist eine Serie, die könnt ihr auf Sky bzw. Wow schauen, eine HBO-Serie. HBO ist ja sowieso immer eine Hausnummer und ist deswegen auch aufgefallen, dass die dieses Jahr 10 Primetime-Emmys abgeräumt haben, also den großen Fernsehpreis, den es gibt. Und ganz oft sind da auch Serien wie Succession oder Yellowstone drin, die hierzulande kaum bekannt sind, aber die richtig, richtig gut sind. Warum die hier ihr Publikum nicht finden oder nicht genug umworben werden, ist immer so eine Frage. Während ich jetzt über The White Lotus rede, muss ich nochmal einmal ganz klar inhaltlich eine Sache trennen. Ich habe diese Woche ein Placement dafür. Meine Meinung ist aber unabhängig davon. Nicht, dass dann irgendwelche Vermischungsgedanken kommen. Ich finde die Serie wirklich stark und wirklich spannend. Und zwar die Geschichte ist, wir hatten vor einiger Zeit mal über 9 Perfect Strangers hier geredet, wo quasi 9 Leute auf so eine Art Kur teilgenommen haben.
Nicole Kidman.
Und die Ausgangssituation war gar nicht uninteressant, aber das galoppierte sich dann irgendwie weit in das Feld des Uninteressanten. Ich habe es, glaube ich, nie zu Ende gesehen.
Das hatte so eine Mystery-Komponente, die sich...
überhaupt nicht Mystery war, fand ich. Eher so psychedelisch, aber da war es auch nicht gekonnt. Ja. So, und The White Lotus ist jetzt die Geschichte von einem Hotel in Hawaii, dem White Lotus. 5 Sterne plus Luxusresort und auch nur sehr betuchte Gäste. Darunter eine Familie, wo der Vater Angst hat, Krebs zu haben, die Mutter Karrieristin ist, die Tochter total zynisch mit ihrer Freundin, die sie mit im Schlepptau hat, die sich eigentlich so einen Urlaub nie leisten könnte, Freud und Nietzsche lesen, auf alle herabblicken. Dann wiederum haben wir noch eine Frau, die stinkreich zu sein scheint und total egozentrisch ist und dann gleichzeitig aber auch noch eben verschiedenste, also zum Beispiel noch einen Typen, der ankommt mit seiner Frau in den Flitterwochen und der nicht die Suite kriegt, die er gebucht hat. Ne? Hat ein wunderschönes Zimmer, aber da fehlt dann der Jacuzzi und doch noch ein bisschen mehr von dem Blick, lieber Richtung Dschungel statt mehr. Sehr unangenehme Leute und mittendrin ein Hotelmanager von Murray Bartlett gespielt, habe ich noch nie gehört. Hast du jemals diesen Namen gehört?
Nee.
Der über beide Ohren strahlt und die Gäste begrüßt. Man kennt es ja in diesen Resorts, so wirst du empfangen mit heißen Handtüchern, die dann irgendwie dir das Gesicht und Hände trocknen. Du kriegst alles, was du willst. Und diese schöne, heile Welt, wie man schon erahnen könnte, fängt natürlich irgendwann an zu bröckeln. Auf der einen Seite diese Gäste, die alle so ihre Themen haben, ihre Probleme haben, ihre Bedürfnisse haben. Du weißt vom Anfang an der Serie, da gibt es so einen Einschub, wie so Rahmenhandlung, da sind sie schon auf dem Rückweg von der Reise und eine Person ist gestorben. Und du fragst dich in dieser Serie nicht, wer hat hier wen ermordet, sondern wer stirbt denn? Das kommt dir nach und nach, wird alles, bauscht sich auf, wird immer skurriler, immer abgefahrener mit einem fantastischen Intro. Die Intro-Musik, ich habe noch nie gehört, aber du bist ja bei Musik bewandt, da sagt dir Cristobal Tapia de Ver was.
Nee.
Der hat im ersten und der zweiten Staffel, der hat so Klänge, die so hawaiianisch klingen und in der zweiten Staffel spielt das Ganze dann in Sizilien, in einem anderen White Lotus Hotel. Das ist total abgefahren am Anfang. Du denkst, das hat schon so einen psychokulturellen, rhythmischen Touch, wo ich denke, ich würde die ganze Zeit mitmachen und das bringt einen wie in Trance. Und es ist eine super spannend, atmosphärisch sich verdichtende Erzählung, wo auch vor allem die Boshaftigkeit der Figuren, die nach und nach an die Oberfläche kommt, total im Kontrast steht zu diesem wunderschönen Resort und den sonnendurchtränkten Bildern und diesen Ambiente dort. Und sie war halt so erfolgreich, dass HBO gesagt hat, wir machen eine zweite Serie. Es war eigentlich komplett als Miniserie abgeschlossen. Die hat nur 6 Episoden, die erste Staffel. So 40 Minuten lang. gesagt, die könnt ihr komplett gucken, dass man dann gesagt hat, sie hätten gerne zweite, aber erzählen es als Anthology-Serie. Das heißt, zweite Staffel, komplett neue Figuren, neuer Ort und dementsprechend etwas, was man dann auch losgelöst voneinander sehen kann. Die zweite Staffel erscheint gerade und zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast rauskommt, sind erst 3 Folgen raus, von denen 7 sollen es wohl werden. Fand ich richtig gut. The White Lotus. Eine Empfehlung für alle, die jetzt sagen, oh, hätte ich mal wieder was, was man vielleicht entdecken kann. Ich glaube, da habt ihr richtig Freude dran. Lasst mich dann aber gerne auch auf Instagram wissen, weil ich finde das dann immer richtig spannend, auch zu sehen, wie ihr darüber denkt. Vielleicht kleine Serie, aber richtig feine Serie, zumindest in Übersee, sehr, sehr gefeiert. Genauso übrigens auch fällt mir auf, Schitt's Creek habe ich nie weitergesehen. Hast du das jemals gesehen?
Nee.
Ja, schon mal gehört? 6. Staffel, wahrscheinlich schon 80 Emmys, auch eine der größten Serien in den USA. Kennt man hierzulande nicht. Okay. Schitt's Creek, anderes Thema. Gut.
Ich hätte nicht mal gewusst, dass es 2 Staffeln davon gibt, aber gut. Wir haben den neuen Film von Luca Guadagnino gesehen.
Den habe ich bestimmt auch falsch ausgesprochen in meiner Review.
Egal, ich spreche alles ständig falsch aus.
Der hat den Bigger Splash gemacht, der hat den neuen Suspiria gemacht. Am wahrscheinlich gefeiertsten ist er für Call Me By Your Name. Mhm. Ein Film, wo es ja auch ein Buch gibt, einen zweiten Teil. Und viele darauf warten, dass der kommt. Nur kann man Armie Hammer nicht mehr irgendwie wirklich casten.
Ja.
Spoilern wir in irgendeiner Form über das eigentliche Thema, weil im Trailer sieht man das eben nicht. Bei der Review habe ich es komplett ausgespart.
Ach so, man sieht das im Trailer nicht?
Ich habe Gina gefragt und ich habe gefragt, was denkst du, was der Film so, worum es geht, nachdem ich den Trailer gesehen habe. Sie erzählte mir so, ja, also das ist dieses Mädchen und die ist irgendwie unterwegs oder auf der Flucht und das ist irgendwie alles, die hat irgendein Geheimnis und das scheint auch sehr brutal zu sein und die scheinen irgendwie zusammen unterwegs oder auf der Flucht zu sein. Also es ist irgendwas, es muss ziemlich heftig sein, aber die hat nicht mit einer Silbe das eigentliche Thema so richtig. Und jetzt kam ich so ein bisschen in eine Bredouille.
Ich finde so ein bisschen, ja, das Problem ist an dem Film, ich glaube, man kann da schon drum herum erzählen, indem man so sagt, das ist so wie Bonnie und Clyde. Oder für mich war es auch so, wenn man auf Luca Guadagninos Filmhistorie guckt, kann man relativ schön sagen, das ist wie so, als hätte der Call Me By Your Name genommen und Suspiria draufgepackt.
So habe ich es auch gesagt heute.
Genau. Und ich finde aber, das hat man gestern auch gemerkt, es sind Leute aus dem Kino gegangen.
Ey, man baut eine Falle, wenn man nicht darüber redet. Das habe ich immer gesagt, weil der Film zielt auf ein arthausiges Publikum, dem das oft viel zu hart sein könnte.
Genau. Also das Thema, was da drin vorkommt, ich finde, darauf sollte man vielleicht auch vorbereitet sein.
Also reden wir jetzt darüber, aber sagen, Leute, wir spoilern jetzt, worum das...
ich finde, es ist kein Spoiler, das ist das allererste, was...
Ich meine, es gibt eine Buchvorlage, da gibt es ja auch ein Publikum, die wissen das sowieso, ja. Aber ich finde, man sollte den Leuten die Chance lassen zu sagen, dann lasst das jetzt hier, es gibt ungefähr 15 Minuten weiter, da beantworten
wir die Fragen. Wir haben ja Timecodes. Wenn ihr nicht wissen wollt, hier an dieser Stelle für die Leute, die dann skippen, Bones and All, ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen zu gucken.
Ich auch.
Du wahrscheinlich auch.
Aber es ist ein sehr intensives Filmerlebnis,
genau.
Von dem ich jetzt schon weiß, dass ich davon auch, glaube ich, noch in 3-4 Jahren sagen werde, da erinnere ich mich dran. Der wird nicht irgendwo unterlaufen, wo ich mich dann in 5 Jahren mal frage, was war das nochmal?
Okay, das überrascht mich wiederum.
Nee, aber ich glaube, das werde ich schon im Kopf behalten.
Dann skippt jetzt, weil wir fangen jetzt an, da zumindest über den Punkt zu reden. Der aber... Und
wo man Armie Hammer dann doch wieder hätte ein bisschen besetzen können.
Also es ist schon, ich habe das gestern meiner Frau erklärt und meinte, es ist halt schon krass. Die hatten ja eigentlich geplant, Call Me By Your Name 2 zu machen.
Ja.
Dann ist der Kannibalismus-Skandal um Hammer passiert. Und dann haben Luca Guadagnino und Timothée Chalamet haben dann beschlossen, wir machen einen Film über Kannibalismus. Und haben Armie Hammer aber nicht angerufen. Das ist doch, ist ja wie so ein Nachtreten. Darum geht's tatsächlich. Es geht um sogenannte Eater, die andere Menschen essen, bei dem nicht so, mir ist nie so richtig klar geworden, ob es dabei eine übernatürliche Komponente gibt, weil zum Beispiel Mark Rylance spielt mit und Mark Rylance wird auch relativ früh als einer dieser Eater etabliert.
Als Mentor?
Ja, und er sagt dann, er hat eine Fähigkeit und zwar kann er andere Eater riechen und zwar über Meilen hinweg. Und das ist ja eine Fähigkeit, die normale Menschen nicht haben sollten. Deswegen war mir unklar, ich weiß nicht, ob das in der Buchvorlage nochmal klarer herausgearbeitet wird, ob es da irgendwie eine übernatürliche Komponente gibt.
Übernatürlich finde ich gar nicht, also übermenschlich, ja. Mhm. Übernatürlich, weil es gibt ja beispielsweise viele Tiere, die wirklich auch Haie und so weiter Blut über 20, 30 Kilometer riechen können.
Mhm,
also
ja,
im Tierreich gibt es das, ich würde sagen übermenschlich vielleicht, übernatürlich.
Es ist auf jeden Fall die Hauptdarstellerin Taylor Russell, die ich, ist ganz witzig, ich habe gestern immer wieder gedacht, die... Wo habe ich sie schon mal gesehen? Ich bin mir 100%ig sicher, dass ich sie aus den Escape Room Filmen kenne. Mhm. Und in den Escape Room Filmen, die ja von vielen richtig schlechte Wertungen bekommen habe, und ich war einer der wenigen, der meinte, der erste Teil war spitze, der zweite Teil immer noch gut genug, fand ich, sie ist das große Highlight gewesen. Ich finde, es gibt so viele Horrorfilme, wo es eine Scream Queen gibt, die dann dasteht und panisch ist. In Smile sehr schön jetzt zu sehen, wie die Hauptdarstellerin gar nicht funktioniert und Taylor Russell ist spitze in Escape Room. Und da dachte ich schon, ich bin sehr gespannt, was sie jetzt nächstes macht.
Ich hatte die von Waves noch viel mehr auf dem Zettel.
Ist die in Waves? Die? Ja. Ah, okay, gut. Ja, Waves war mir zu tränenrührig. Aber hier ist sie das perfekte Gegenspiel zu Timothée Chalamet. Die beiden spielen mega intensiv. Eigentlich spielt jeder in dem Film spitze.
Und ich finde die Chemie auch zwischen den beiden, die sich nach und nach aufbaut. Ich dachte immer wieder bei dem Film so am Anfang, und dann irgendwo drehte sich das, aber nicht so spürbar. Ja.
Also es ist so eine Geschichte, die sich zusammensetzt aus, ne, es ist Romanze, es ist aber auch ein fast vergessenes Stilmittel des Roadmovies. Ich muss sagen, Roadmovies habe ich ewig im Kino nicht gesehen. Es gibt zwar immer hier und da mal noch so ein paar Sachen, aber dass so ein großer Regisseur sich diesem Genre annimmt, das fand ich schön. Das war eine fast vergessene Kunst. Das war so richtig, ne, man sieht da immer wieder, da verband sich so sehr schön, was Luca Guadagnino in Call Me By Your Name auch gemacht hat. Dieses gefühlsbetonte, sehr entschleunigte. Man sieht dann immer wieder Bilder, wie sie durch die großartige Natur von Amerika durchfahren. Die Musik von Trent Reznor ist, der hat den Soundtrack gemacht, fand ich fantastisch. Dann spielen die alle fantastisch und dann gibt es aber immer wieder Gewaltausbrüche. Denn der Film hält sich nicht damit zurück, diesen Kannibalismus auch irgendwo zu zeigen. Ich hatte vorher Reviews gelesen, die davon erzählt haben, dass der wirklich sehr krass ist. Und wie gesagt, im Film, ich bin auf Toilette gegangen, kam mir jemand entgegen, der hatte dann draußen gesagt, es ist mir zu krass, ich gehe. Eine der Pressebegleitungen sagte, ja, das hätte einer aus ihrem Team auch schon gesagt. Er sei zu zart beseitet für den Film. Und ich muss sagen, so krass fand ich den gar nicht.
Also, ich bin da sehr unvorbereitet reingegangen und der Film macht eigentlich schon relativ früh, ich würde sagen nach 2 oder 3 Minuten klar, was uns hier erwartet.
Aber das ist das krasseste Bild im Film, finde ich.
Findest du? Mhm. Ich finde das eigentlich nicht. Ich finde, der macht so klar, wie er da mit Fleisch und Blut hantiert in diesem kurzen Moment, okay, was erwartet uns hier? Ich fand das Finale des Films, finde ich schon sehr heftig.
Das Finale ist heftig, genau. Ja. Ich glaube, meine Frau, die ja kein Blut sehen kann, die wäre rausgerannt oder hätte sich übergeben.
Ja, ich habe Gina heute auch so ein bisschen spoilern müssen, weil sie natürlich grundsätzlich allein wegen des Regisseurs und Cast sehen will, aber sie meinte, das wird sie wahrscheinlich nicht ertragen können. Und ja, auch nicht, wenn die zusammengehen.
Und das ist eine Warnung, die man aussprechen muss. Es ist ein Film, der sehr gefühlsbetont ist, wie gesagt, eigentlich sehr zart auch in der Liebesgeschichte, aber dann sehr roh wird. Und das ist wie so ein, ne, bei anderen Regisseuren würde ich vielleicht manchmal so sagen, das ist wie so ein geplanter Angriff auf den Zuschauer, aber Luca Guadagnino findet auch darin so eine Schönheit, weil dieser Kannibalismus, der webt sich so in diese Charaktere ein.
Aber das ist auch so eine Metapher. Das ist auch eine Metapher für Anderssein und nicht in die Gesellschaft gehören. Ne? Das ist natürlich ein sehr brutales Anderssein, aber im Grunde ist es auch eine Außenseitergeschichte.
Es ist eine Außenseitergeschichte, das auf jeden Fall. Und wie die Figuren damit umgehen. Ich fand auch die Figur von Mark Rylance, die hat dann eben, da kommen dann nochmal zusätzliche Züge über Männlichkeit mit rein, die interessant sind, gerade im Zusammenspiel mit Taylor Russell. Die einzige Sache, die mich nur wirklich gestört hat, war, dass dieses Thema Kannibalismus, das wird nicht großartig ausgeführt. Ne? Also du hast einen Roadmovie, du hast eine Romanze und du hast diese Kannibalismusgeschichte. Und ich finde, keines davon bekommt so richtig den Raum. Die Romanze noch am meisten, aber ich finde, dass der Film, der hätte auch vollkommen funktioniert, ohne dass Menschen aufgegessen werden. Genauso wie du halt sagst, es geht eigentlich um Außenseiter und man hätte über Außenseiter erzählen können. Da hätte niemand aufschnabuliert werden müssen, aber es passiert dann und das ist mir ein bisschen, das passiert dann so am Rand, aber ich habe es immer verglichen mit Raw, falls du den gesehen hast. Das ist der Regisseur von Julia Ducournau heißt die, die auch Titan zuletzt gemacht hatte, wo es auch darum geht, Fleisch zu essen, Menschen zu essen.
Aber das sind ja Originalgeschichten, ne?
Da steht das halt im Fokus. Da geht es um den Hunger, da geht es um, warum macht man das und um eine andere Form von Begehrlichkeiten. Das wird ja hier auch immer wieder angedeutet, dass es ihnen auch eine gewisse Lusterfüllung gibt, wenn sie Fleisch essen. Aber das passiert dann kurz, es gibt diesen kurzen Ausbruch und dann wechselt der Film wieder in ein anderes Genre. Und das ist mir so ein bisschen zu plump gewesen, dieser Switch, sodass ich nicht so komplette Freude damit hatte. Aber insgesamt war das einer, der, ich fand, der wirkt ganz toll, weil er dich reinzieht durch das Schauspiel, durch die Musik, durch die fantastischen Bilder.
Der körnige Look der Kamera, ne? So ein bisschen körnig, ich mag das sehr gerne. Ich glaube halt, dass man so ein Arthouse-Publikum, was eben auf diese sanften Töne und dieses Zwischenmenschliche abzieht, echt in eine Falle lockt und dann das präsentiert.
Und das Horror- und, ne, also, und die Leute, die sagen, boah, endlich wieder Leute, die gegessen werden, die sollten sich lieber Day of the Dead nochmal angucken, weil die bekommen ja auch nicht, was sie wollen.
Auch der Titel des Films, Bones and All, da wird eigentlich eine sehr interessante Thematik dazu aufgemacht, dass es quasi auch in dieser Leidenschaft oder Begierde trotzdem nochmal zwei unterschiedliche Stadien gibt. Ne?
Genau.
Es wird aber nur angerissen, ohne das wirklich mal komplett zu sehen oder zu erleben.
Ja, und dieser Titel bekommt dann am Ende halt so eine ganz spezielle Tragweite, die nachhalt, wie ich finde. Als wir rausgingen, hatte ich einen Vergleich gezogen zu Near Dark. Ja, den habe ich hier schon immer mal wieder erwähnt, von Catherine Bigelow, ein großartiger Road-Movie-Vampirfilm. Da wird jemand gebissen von so einer Dame, in die er sich verliebt auf der Straße, und die nimmt ihn dann mit ihren Vampirfreunden und zieht dann durch die Lande und merkt dann so, boah, dieses Leben als Vampir, krass, aber auch die anderen sind total verroht. Er hat noch mit seinen moralischen Problemen zu kämpfen, so, weil er eigentlich nicht töten möchte, und das erinnert stark an Elemente von Bones and All. Also gerade Near Dark hat eine sehr düstere Atmosphäre, sehr nihilistisch, da ist das Wort wieder. Das hat Bones and All gar nicht, weil ich finde den sehr hoffnungsvoll eigentlich letzten Endes. Und Taylor Russell ist hier wirklich richtig stark. Wir wurden in den Fragen auch immer wieder gefragt, was sind so die Darsteller, die ihr im Auge behalten werdet. Ich hatte bei Escape Room schon das Gefühl, die ist eine richtig gute, und hier ist sie mir besonders aufgefallen, die kann man im Auge behalten.
Ja, die kann vor allem so ein intrinsisches Spiel, ohne dass man dann zurückgekehrt wirkt. Also die hat eine Präsenz, ohne dann auch noch einen draufzulegen. Es ist sehr, sehr angenehm. Okay, dann kommen wir heute mal zu euren Fragen. Wir sind zwar schon Folge 92 und wollten ja also alle 15 Folgen, haben wir es ein bisschen verschleppt. Ist gar nicht so wild.
Haben wir geschwindelt wieder mal.
Ja, es passiert, würde ich sagen. Willst du anfangen, David?
Ich fange mal an mit einer Frage von Miss Ginnifer, die wollte wissen, weil wir schmeißen hier wohl sehr häufig mit Fachbegriffen um uns. Und am Anfang haben wir immer noch angehalten, dann hast du immer noch versucht zu erklären.
Ja, aber dann habe ich von dir so einen halben Augendreher kassiert nach dem Motto, ja, das muss man jetzt nicht erklären.
Ja, ich bin ja auch immer noch fest davon überzeugt, dass man die Inhaltsangabe nicht runterrödeln sollte, aber...
Es ist ja auch, ich meine, klar, wir reden über die Filme, aber ich finde es auch, es gibt schon so einen Dienstleistungsgedanke, das merkst du ja im Feedback, dass Leute ganz oft sagen, ey, ich wäre nie auf diesen Film gekommen, weil... Und zu fragen, ob ich jetzt einen Film gucke, viele wollen schon wissen, worum geht es denn auch, was erwartet sie ungefähr?
Ich rede ja bei mir nie über die Handlung, in meinen Reviews gar nicht. Also ich komme zwar auf Aspekte zu sprechen, aber ich rede nie darüber... Was ist jetzt die eigentliche Inhaltsangabe? Weil ich immer denke, die Leute, die sich für den Film interessieren und auf dieser Kritik landen, die wissen das im Zweifelsfall eh schon. Die, die noch nichts darüber wissen, die informieren sich danach, und darum geht es ja vor allen Dingen auch. Also ich sage ja
vielleicht
niemandem,
recht,
geht
David.
Bitte blind danach ins Kino.
Sollen wir ab sofort nie wieder sagen,
wir haben uns ja in der Mitte getroffen. Ich finde es mittlerweile, das ist unser Modus hier im Podcast, und das ist ja eigentlich auch unsere beiden Persönlichkeiten zusammengebracht. Du machst deins, ich mach meins. Und
zusammen sind wir?
Ravid.
Ravid.
Dovert. Dovert.
Dave-Bert.
Dave-Bert. Ja, auf jeden Fall ging es darum, sie schrieb, dass zum Beispiel Begriffe wie Showrunner, weiß sie gar nicht, was das bedeutet. Ihr nutzt solche Fachbegriffe sehr häufig und ich verstehe nur Bahnhof. Mhm. Also was sind die wichtigsten Personen im Abspann und warum? Okay, darauf jetzt einzugehen, das ist ein bisschen...
Ja gut, aber das sind ja, also darauf jetzt einzugehen, muss ja nicht deren Funktion. Aber generell bei einem Film ist es meist auch die Reihenfolge. Ne? Du hast immer, den Cast ist logisch, die Schauspieler, dann hast du den Regieposten. Aber
Showrunner stehen ja meistens gar nicht drin.
Showrunner sind ja auch Serien, das ist ja nochmal ein Serienthema. Ja. Doch, die stehen meistens als created by. Mhm. Und die stehen schon am Anfang drin. So. Aber ansonsten hast du natürlich immer die Person, die Regie geführt hat, und dann hast du die ganze Regieassistenz dahinter, die später dann in 10 Jahren mal die sind, die den ersten Regieposten haben. Dann kommt der DOP, das ist der Director of Photography, also der Kameraperson. Das ist dann ziemlich wichtig. Dann kommt normalerweise die ganze Geldgeberriege, die Produzenten, die irgendwie ein bisschen mitentscheiden, aber im Grunde so die Marketingleute sind. Dann hast du die Autoren natürlich, super wichtig. Und dann bist du schon bei so Musik, Make-up, Kostüm.
Ich habe mal einen Film-ABC auf Tinseltown dazu gemacht, zu genauso Begriffen wie, da stehen da so Leute drin wie Best Boy, Gaffer, Grip. Das heißt nur Grip. Es gibt dann Force Puller und solche Sachen. Und das habe ich da mal erklärt, das wäre ein bisschen viel, das hier zu tun.
Fluffer.
Ja, den könnt ihr gerne googeln. Showrunner. Erklären wir das. Showrunner ist das kannst du besser erklären.
Also ich würde ganz einfach sagen, bei Serien ist es so, weil sie ja auch immer umfänglicher geworden sind in den letzten Jahren. Gibt es ja irgendeine Person, die erschafft so eine Serie und muss bei all diesen Episoden, wenn man zum Beispiel 8 Episoden von einer Serie hat, dann hat man ja immer unterschiedliche Regisseurinnen und Regisseure. Das sind dann eigene Teams, die arbeiten zwar mit dem gleichen Cast und einer fortwährenden Geschichte, aber jede Episode muss vorbereitet werden, sodass meist nicht ein Regiemensch da komplett eine Serie machen kann. Aber wie hält man das zusammen, wenn man im Grunde verschiedenste Teams an verschiedensten Episoden hat, damit ein übergeordneter Look entsteht und die Handlungen ineinander greifen, damit alles passt? Und dafür hat man dann die Position des Showrunners, eine Person, die die Serie oft mitschöpft, aber vor allem den Überblick behält und der quasi, ich weiß gar nicht, könnt ihr jetzt auch gucken, ich würde vermuten, der Showrunner, weil der eben überall mit drin ist.
Meistens dreht er auch noch.
Und der wird dann auch sein eigenes Team im Grunde dann mit haben und das ist dann so, der Showrunner ist so die wichtigste kreative Personalie hinter einer Serie.
Genau, das sind dann im Grunde die Leute, die ihr angreifen müsst, wenn ihr auf Twitter gerade seid und ein Hassobjekt braucht, weil die sind dann halt wirklich dafür verantwortlich.
Ja, die dann auch so im Writers Room, ne? Also viele, es gibt ja auch Serien, die entstehen ja teilweise auch erst, also manchmal auch noch
im
währenddessen,
Prozess, ja,
wo auch noch Sachen umgeschrieben, geändert werden, Dinge passieren und die Personen haben dann eben den Hut auf.
Ja, bekanntestes Beispiel Lost, da hatten sie halt den Anfang der Geschichte, das macht J.J. Abrams ja gerne so. Und weil er nicht dachte, dass das ein Riesenerfolg werden würde und er nicht wusste, wie viele Staffeln das vielleicht geben könnte, haben sie nie ein Ende gehabt. Und das Ende, das wissen wir heute alle.
Ja, oder Game of Thrones, ne? Die beiden Showrunner werden ja richtig gehasst, weil gerade am Ende der letzten beiden Staffeln sie einen Deal hatten bei Star Wars. Nee, wie war das? Die hatten einen Deal, bei Netflix einzusteigen. Wollten zu Netflix, haben deswegen sich bei Game of Thrones total auf die Tube gedrückt, um das schnell zu Ende zu kriegen. Die fulminant schlechte 8. Staffel zusammengebaut.
Nee, es und ging dann, um den Star Wars-Deal.
Ah, nee, dann sind sie zu Star Wars und dann doch nicht zu Star Wars am Ende. Dann irgendwie zu Netflix.
Genau.
Denen sind auch vielen richtig sauer, dass sie da ihren Job nicht anständig quasi zu Ende gemacht haben.
Ja.
So, ich habe hier von Delina Sophie, wenn ihr sie nicht für euren Job bräuchtet, welche Streaming-Dienste würdet ihr behalten und welche nicht?
Amazon.
Den magst du am liebsten, ne?
Ja.
Würde ich wahrscheinlich gar nicht mal so unbedingt brauchen. Also Disney Plus würde ich auf jeden Fall behalten, allein wegen Simpsons. So Sachen. Auf jeden
den
Fall
könnte ich verzichten, muss ich sagen.
Ich auf jeden Fall Sky, weil alle HBO-Serien im Grunde immer eine Bank sind und da richtig gute Sachen sind.
Auf Disney Plus bin ich tatsächlich gar nicht. Also
ich
überhaupt
bin viel,
nicht.
Also
ja, ab und zu mal, wenn ich einen alten Fox-Film sehen will, weil Disney hat tatsächlich keine Eigenproduktionen, die mich interessieren, aber ich bin immer mal wieder da. Jetzt zum Beispiel den ersten Hellraiser kannst du dir angucken da und da macht es tatsächlich Sinn, da mal reinzuschauen. Aber die Serien sind alle Schrott. Die Filme, die neuen, brauche ich alle nicht, sodass ich da nicht wirklich mich aufhalte.
Also
Sky finde ich als
Wow
finde ich als Plattform einfach schlimm. Also ich hasse es, da Sachen zu gucken.
Die Bedienoberfläche.
Ja, die Technik auch.
Aber die Inhalte sind gut.
Die sind nicht übel, aber ich bin ja nicht so serienfokussiert. Deswegen alles, was nur mit Serie zu tun hat, kann ich eher drauf verzichten. Apple TV hat ab und zu mal ein paar Sachen, aber auch könnte ich drauf verzichten.
Sky hat natürlich für alle, die nicht ins Kino gehen, den frühesten Zugriff
das
auf
ist,
Kinofilme.
Ja, genau, das stimmt. Also am ehesten würde ich Netflix und Amazon Prime behalten. Den
ja,
Rest,
ich würde dann Sky und wahrscheinlich, aber ich vielleicht doch auch noch Netflix vor Disney Plus behalten. Startet ja auch noch Paramount.
Weil Netflix hat ja immer mal wieder auch gute Sachen. Ne? Das ist ja das Ding, da ist ja so viel Shit. Aber dann kommt ein The King, dann kommt ein Cyberpunk Edge Runners, dann kommt ein Arcane oder ne, dieses...
Dharma mochte ich sehr.
Dharma zum
Stranger
Beispiel.
Things.
Genau.
Oder auch meine Guilty Pleasures, Big Timber.
Was?
Big Timber.
Kenn ich
Holzfäller,
nicht.
Kanadische Holzfäller.
Was?
Ja, gucke ich beim Kochen. Big
ja, meine
Timber.
Frau ist gerade voll in Love is Blind Staffel 3.
Hat sie endlich mal Selling Sunset angefangen?
Sie meinte, das ist super scheiße und es ist natürlich klar, dass du diesen Vorschlag gemacht hast.
Das hat sie so gesagt?
Ja, weil sie findet deinen Film- und Seriengeschmack grauenerregend und weiß dann schon immer, wenn ich komme, also ich hatte vorhin, als du darüber geredet hast, über White Lotus, habe ich gedacht, so, weil das ist Richtige für Kali. Wenn ich nach Hause gehe,
dass ich das empfohlen habe. Sag es einfach nicht. Sag es nicht dazu.
Ja, aber sie fragt dann auch immer. Also, weil sie fragt immer, hat Robert das empfohlen oder Andi empfohlen? Dann sagt sie immer, nee, dann will ich das nicht gucken, weil eure beiden Vorschläge findet sie schrecklich.
Ja. Sag doch einfach, du hast die Tage aufgeschnappt und White Lotus.
Ja, dann krieg ich den Shit.
Nein, das ist so, du kannst sagen, ich habe mir das sehr gewünscht, damit sie unvoreingenommen reingeht.
Ja, gestern hatten wir tatsächlich mal, da hatte ihr nämlich einer ihrer Schauspielkollegen am Set Dressed to Kill von Brian De Palma empfohlen und der war so ein Schrott und da konnte ich das mal umdrehen und sagen, so, wer hat dir das empfohlen? Ja, dem kannst du aber mal sagen, das ist ein totaler Schrott.
Na gut, was hatte ich hier?
Ich habe noch eine Frage von Film Eddie. Er fragt, ich schaue seit einiger Zeit häufiger ältere Filme und merke, dass ich am Ende manchmal Schwierigkeiten habe damit, den Film entweder nach Punkteskala zu bewerten oder manchmal sogar in ein simples Gut oder Schlecht einzuordnen, weil irgendwo in dem Film beispielsweise offener Sexismus vorkommt. Sei es dabei ein Musical, das fröhlich die unterdrückte Hausfrau und ihre Qualitäten besingt oder Gewalt gegen Frauen, die für die Story selbst absolut irrelevant ist. Man könnte sagen, war halt die Zeit, in der der Film entstanden ist. Damit tue ich mich aber schwer. Und würde gerne von euch wissen, fällt euch sowas auch auf? Geht es euch ähnlich und wie geht ihr am Ende damit um? Das ist sehr
ansonsten
interessant.
Ansonsten einfach ganz viel Liebe für euren Podcast.
Ja, stimmt.
Steht da noch,
es
haben wir viel steht noch Lob drunter.
Haben wir viel bekommen. Also witzig, weil ich gerade darüber gesprochen habe, Dress to Kill von Brian De Palma ist so einer dieser Filme, die, ich glaube, den hat er 1980 gemacht und De Palma hat ja Scarface rausgebracht, Mission Impossible später. Und in der damaligen Zeit, Untouchables war einer der wichtigen Filme. Und der hatte so eine Phase, wo er, der war ein riesen Hitchcock-Fan. Und er war offensichtlich auch ein Giallo-Fan und hat so Mario Bava und Dario Argento irgendwie
kopiert. Jetzt können wir ja sagen Fachbegriffe. Giallo steht eigentlich für gelb, aber ist das italienische Krimi-Genre.
Genau, ja, die sehr gewalttätig
und farbenfroh. Zum Thema Showrunner und so.
Das war so seine Phase, wo er so Sachen gemacht hat. Und ach nee, Driller Killer war, glaube ich, von Abel Ferrara. Tut mir leid, sorry, da bringe ich was durcheinander. Egal.
David.
Aber Dress to Kill war sein Thriller-Highlight und den haben wir dann gestern geschaut. Und der ist zum Beispiel ganz offen transphob. Ich habe dann hinterher Kritiken darüber gelesen, wo bei Letterboxd Leute waren, die dann geschrieben haben, ah, ich bin total zerrissen. Der Film ist großartig gemacht, aber er hat so eine transphobe Message und das finde ich schlimm. Gibt trotzdem 5 Punkte, wo ich dachte, ah, das finde ich interessant. Wenn du aus heutiger Perspektive sagst, das lässt sich nicht mehr vereinbaren mit denen, also nicht mal mit dem, was vielleicht die Welt dir vorgibt, sondern mit dem, wie du auf Filmen oder auf die Welt schaust und sagst so, transphobe Messages finde ich beschissen, dann kannst du doch nicht so einem Film 5 Punkte geben. Also das ist ja, das finde ich dann total daneben. Ich muss sagen, ich fand den Film einfach generell scheiße. Also der war grauenerregend inszeniert. Man sieht auch vor allem, wie das Thriller-Genre sich in den letzten Jahren nochmal entwickelt hat. Aber es war so Hitchcock für Arme. Also wenn Hitchcock den gesehen hätte, hätte er sich im Grab umgedreht. Aber die transphobe Message, die fällt natürlich auf, aber es passt dann nur zu dem Rest des Films. Aber ich glaube, ich könnte so einem Film dann definitiv nicht eine hohe Werte
geben. Ich finde das auch manchmal schwierig. Ne? Du bist natürlich heute und dann guckst du aber, wie ist die Zeit damals bei Bond zum Beispiel, wenn du die ältesten Bond-Filme anguckst. Diese Übergriffigkeit gegenüber Frauen ist ja super extrem. Ne? Da gibt es ja so eine Szene, wo eine Krankenschwester an die Wand gedrückt wird und im Grunde mehr oder weniger komplett genötigt wird, mit ihm rumzumachen, wo du sagst, und dann hast du ja nochmal, ja, das ist halt Bonds Markenzeichen, ne, und eine riesen Fangemeinde hinter, und ich finde das auch immer sehr schwer einzuordnen. Bei manchen Filmen ist das einfacher, weil es dann nicht so mitten im Fokus steht, aber ich verstehe diese Diskrepanz, ganz ehrlich.
Ich finde halt, man sollte immer darauf achten, wie es einem selber damit geht. Ein bekanntes Beispiel also der letzten Jahre sind ja so Sachen wie The Green Book zum Beispiel, der viel Shit bekommen hat aus der Community der Schwarzen, weil der Weiße wieder der Retter in dem Fall gewesen ist. Es gibt ja Filme wie zum Beispiel der mit dem Wolf-Tanz, der auch diese White Savior Message hat. Selbst Avatar hat das, ne? Muss dann erst ein Mensch von der Erde kommen, um dieses indigene Volk quasi zu erlösen. Das wird oft kritisiert. Ich merke aber bei Filmen gerade diese White Savior Message, die wahrscheinlich, weil ich weiß bin oder was auch immer, aber diese Filme finde ich alle großartig. Das habe ich bei Avatar auch gesagt und bei der mit dem Wolf tanzt und The Green Book.
Das wäre ja meine Frage, wenn man sich selbst mit so einer Art Heldenfigur identifiziert in dem Film.
Das kann ich schwer sagen. Ne? Das wäre interessant, das zu hinterfragen, aber ich glaube, ich möchte Film dann auch nicht zu sehr.
Also zum Beispiel Green Book, ich weiß, diese White Savior Diskussion gab, aber wenn ich an Green Book zurückdenke, ist es vor allem diese Freundschaft von zwei Menschen, die sehr weit auseinander sind und dann aber die dann entsteht. Das ist für mich
Genau. Ich finde, es ist eine Frage der Perspektive. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Leute, die eben dazu gehören, nämlich Schwarze, die ihr Leben lang unterdrückt wurden oder ihr Leben lang Probleme haben, die gucken so einen Film und sehen, ah, okay, ja, er rettet uns jetzt also. Ne? Dass man da nochmal einen anderen Blick drauf hat als jemand wie wir, die dann sagen so, oh ja, fällt mir auf, aber ich muss sagen, der Rest, ne, es geht um eine Freundschaft, es geht darum, dass zumindest in diesem Film eine Lösung für diese Situation gefunden wird, ich glaube, da fühlen wir uns wahrscheinlich dann wohl drin, weil es uns nicht betrifft. Und dadurch ist diese Perspektive, die wir darauf haben, eine, die uns das gar nicht so spüren lässt.
Was es dann manchmal auch schwieriger macht, beziehungsweise wenn dann diese Diskussion im Raum steht, man kann dieser Kritik auf jeden Fall Raum geben und sagen, man kann nicht mal sagen, man versteht das, weil man versteht das ja nicht wirklich, wenn man ja die eigenen Erfahrungen gar nicht hat. Ja. Man kann sagen, ich glaube zu wissen, dass das ein berechtigter Ansatz ist, das zu sagen. Und dennoch hat man ja seine Meinung zum Film. Das ist so ein Konflikt, der ist wirklich schwer zu lösen, weil es da auch, ich habe manchmal das Gefühl, du sollst dich dann auf eine richtige Seite stellen, aber wenn du dich da drauf stellen würdest, dann wäre das auch nicht richtig, weil du das eben überhaupt gar nicht fühlen und erspüren kannst. Wir alle haben unsere Geschichten. Also bei mir, ganz anderes Thema, nicht Hautfarbe, aber typisch Übergewicht. Ne? Bin schon seit ungefähr der Trennung meiner Eltern, also seit so 6 oder 7 Jahren alt, bin ich übergewichtig. Ne? Mal mehr, mal weniger und ich versuche da immer wieder damit auch umzugehen und gar nicht so problematisch im Selbstbewusstsein, aber dennoch ist es für mich schwer, auf das Gewicht mal zu kommen, wo ich gerne will. Und wenn immer das so in einem Raum steht oder ich Menschen sehe, die auch strugglen, merke ich ja sofort das überbordende Mitgefühl, ne? Dieses sich sofort reinführen können, etwas, was mich persönlich total belastet, auch schnell triggert. Und dann denke ich immer wieder, wenn man das eben nicht kennt, ich denke dann so Leute, die hatten nie Probleme mit, die dann sagen, ja, dann ist halt weniger oder macht es einfach. Wo die dann sagen, nee, so einfach ist das nicht. Das ist ja das Problem, weißt du? Und ich glaube, man kann sich dort einfach nicht reinfühlen und deswegen ist diese Diskussion manchmal auch so schwierig zu führen zwischen Betroffenen und Nicht-Betroffenen. Man kann dem nur maximalen Raum und Verständnis einräumen.
Deswegen bin ich voll bei Team, mach daraus, was du selber mit so einem Film verbindest. Ne? Also ich finde...
Aber man sollte nicht unbelehrbar sein, finde ich. Oder nee, auch nicht unaufgeschlossen.
Du kannst dich diesen Themen ja öffnen. Also so ist es ja bei, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich hatte bei Avatar ein Video ja dieses Jahr darüber gemacht und hat diese White Savior-Diskussion auf jeden Fall erwähnt. Und das würde ich bei allen anderen Kontroversen zu allen anderen Filmen definitiv auch machen, über die ich spreche. Was ich aber nicht machen werde, ist meine Meinung ändern. Also wenn ich das Gefühl habe, dieser Film gefällt mir trotzdem, dann muss es einen Grund dafür geben. Und vielleicht, weil ich zu diesem Thema eine gewisse Ignoranz gegenüber dann auch entwickle oder vielleicht, weil ich ein Schwein bin. Wer weiß, who knows. Ich finde aber, dass ich dazu stehen muss und möchte und das habe ich ja eben auch gesagt, ich finde es auch komisch, wenn man sagt, so okay, diese Message, wie jetzt zum Beispiel die transphobe Message bei The Rest to Kill, die stört mich, aber ich finde den Film, ne, die Person hatte
was
zum Beispiel...
Was passiert denn da so explizit?
Das will ich nicht verraten.
Okay, gut.
Ich kann aber sagen, ein anderes Beispiel, und das haben einige Filme damals gemacht, wie zum Beispiel Schweigender Lämmer, den hat er auch genannt. Und da ist es ja so, dass der Bösewicht ist ein Transcharakter. Der möchte sich ja verändern und das ist eine Trans-Message in das Schweigende Lämmer und der ist der Killer. Und es gab damals in den 80ern so einige Filme, die bestimmte Figuren zu Mördern gemacht haben. Und dieses, ich glaube, wie heißt dieser eine Horrorfilm? Sleepaway Camp, glaube ich. Es gab immer mal wieder den Bösen am Ende. Der war dann plötzlich dann doch ein Mann oder doch eine Frau. Und im Film hat man das gar nicht mitbekommen. Aber er ist natürlich auch noch ein monströser Killer. Und da haben sehr viele aus der Trans-Community gesagt, ah, ist ein bisschen zufällig, dass wir immer mal wieder für solche Sachen herhalten. Ne? Jetzt könnte man eine Riesendiskussion aufmachen, weil andere sagen würden, ja, aber wie oft gibt's denn Killer, die, was weiß ich, ne, diese oder jene Personen sind. Und diese Diskussion kann man definitiv führen, aber ne, so ist es ja bei allen Themen, wenn es Leute gibt, die sich davon irgendwie offended fühlen, dann gibt es da eben Diskussionsbedarf. Aber ich finde auch, man kann dann, wie ich dann auch finde, so bei Schweigen der Lämmer, ich finde, es ist einer der besten Filme aller Zeiten und es wird sich nicht ändern, weil der Bösewicht ein Transcharakter ist, weil das einfach Teil der Geschichte ist. Und ich finde, in Schweigen der Lämmer ist das auch nochmal ganz anders eingebunden, weil das Thema Veränderung und Metamorphose da ja nochmal ein wichtiger Punkt sind. In Dress to Kill ist es tatsächlich ein bisschen plumper und banaler, der Grund, warum die Personen dann... Wahrscheinlich verrate ich jetzt schon wieder zu viel, aber ihr habt bei dem Film eh nichts verpasst, ist meine
Meinung. Ich habe hier einen Übergang zu einer Frage, die uns auch gestellt wurde. Und zwar, du hast das vielleicht mitbekommen mit dem katarischen Botschafter vergangene Woche. Der meinte, Homosexuelle hätten einen geistigen Schaden.
Ja.
So, und wir wurden hier gefragt.
Und du wolltest das bestätigen, oder?
Von Emilio hat man gefragt, eine Frage ohne direkte Verbindung zur Filmwelt, dennoch aktuell relevant. Werdet ihr die WM schauen?
Nein, aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich finde das ganz skurril, dieses
Das wird sehr spannend jetzt, glaube ich.
Was da seit Wochen und Monaten drüber gemacht wird, wo immer wieder die Leute schreiben, das muss jetzt boykottiert werden wegen Menschenrechtsverletzungen. Ich finde das so interessant, dass plötzlich bei der WM Menschenrechtsverletzungen ein Thema sind, aber alle zum Primark rennen, um billigste Klamotten zu kaufen. Und
Kaffee und Kakao, Schokolade, das ganz oft mit Kinderarbeit.
Ja, Bananen. Also wenn du die Welt plötzlich retten willst und dann bei Twitter die ganze Zeit postest, die WM in Katar, ich werde nicht zugucken. Klar, es ist ein Unterhaltungsthema, ne? Es ist, Fußball ist eines der wichtigsten Themen. Und vor allen Dingen die Leute, also gerade zum Beispiel die Leute aus der Spandauer Bubble, die super viel Fußball gucken, die sind gerade die Ersten, die die WM in Katar boykottieren wollen. Und ehrlich gesagt, klar, ne, es ist ein Thema. Ich finde, da kann man sich dann auch gerade als Influencer mit einer gewissen Größe dafür einsetzen. Aber ich finde das schon auch ein bisschen verlogen, dass plötzlich das dann Thema ist. Und gerade im Fußball, wo so viel krasse, also so viel Machenschaften, gerade bei der FIFA, die
ja, oder auch wo wir gerade bei Homosexualität waren, das ist generell ja immer noch, dass sich die Männer kaum outen.
Ich hatte einen Tweet von jemandem gelesen, wo jemand irgendwie so zynisch geschrieben hatte, na, wir in Deutschland können denen mal beweisen, wie es ist, so mit schwulen Fußballern. Wir schicken jetzt mal alle schwulen, geouteten Fußballer darüber, was ja null sind. Es
sind ein paar, aber nicht viele.
Ja, und also ich werde sie eh nicht gucken, aber ich muss auch dazu sagen, mich interessiert Fußball nicht. Und für mich ist es einfach zu sagen, ja gut, boykottiere ich. Aber ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen skurril, dass da, ne, es ist ein schmaler Grat, den man da geht.
Ja, aber ich habe das von Anfang an sofort auch gesagt, dass das so eine, dass da so eine Doppelmoral mitschwingt. Weil wenn du wirklich was machen willst, kannst du heute und hier und jetzt bei ganz anderen Dingen anfangen. Ja. Ne? Ich will nicht schwer diese Veganer-Keule schwingen, aber es gibt ganz viele Sachen in dem eigenen Konsumverhältnis, wo man sagen kann, das mache ich oder das mache ich nicht. Und vor allem, das Allerwichtigste für mich persönlich ist, dass man nur, weil jemand versucht, und ich finde das auch gut, wenn Leute jetzt sagen, sie wollen aus diesen Gründen, vielleicht ist es für sie das Kick-Off zu sagen, ich habe die WM boykottiert, ich habe mich darüber informiert, das ist der Anfang für mich, mehr in meinem Leben darauf zu achten. Das wäre ja richtig begrüßenswert. Wenn danach natürlich Business as usual stattfindet, was war das dann?
Muss ja, man natürlich, ey du, schon es gibt fragen. Ja genügend Influencer, die sagen, ey, oh, heute boykottiere ich die WM in Katar, weil passt halt gerade in den Zeitgeist und morgen mache ich wieder ja, Werbung für Nestle. Ja,
vielleicht auch Reichweite, ne?
Ja, genau. Mhm. Und morgen mache ich wieder Werbung für Nestle und
ja, oder hab dann irgendwie in meinem Stream eine Cola auf dem Tisch, die Brunnen leer pumpen in Gebieten, wo es kaum Trinkwasser gibt. Also es gibt einfach so viele Beispiele. Was natürlich ich wichtig finde, ist, man sollte aufhören von anderen, die sich bemühen, zu erwarten, dass sie sofort 100% alles korrekt machen. Also wie oft ich auch hören musste, und jetzt aber das, ein Elektroauto, warum überhaupt ein Auto, warum nicht mit Dreirad dahin fahren oder was auch immer.
Das, also es geht auch gar nicht darum, dass du dich auf sozialer Ebene einsetzen möchtest und dass du sagst, ich boykottiere das. Es ist ja auch ein Zeichen und ich finde, je mehr Leute sich da anschließen, umso besser. Ich finde es halt total abstrus, dass sich alle möglichen Fußballvereine oder auch die Mannschaften hinstellen und sagen, sie wollen jetzt irgendwelche T-Shirts anziehen, auf denen dann draufsteht, hey, Menschenrechte, aber wir fahren dann halt einfach trotzdem hin. Ja. Das ist alles so skurril und zeigt also halt, worum es im Fußball wirklich geht. Und das geht es nicht erst seit gestern. Das ist ja hausgemacht und da stecken die Fans, stecken mit drin. Die Fans, die willentlich mit weggucken. Und mir geht es da gar nicht darum, dass hier Leute dann auf so einen Zug aufspringen, wie es vorher bei Black Lives Matter und so waren. Ne? Es ist gut, sich bei jedem dafür einzusetzen und jeder sucht sich halt auch aus, wo er sich einsetzen möchte. Aber bei Fußball ist es nochmal abstruser zu beobachten, wie diese Fans, die da seit Jahren gerade mit der FIFA-Riege, die hochgradig, wo alles Quatsch ist und wo die alle bestechlich sind.
Und auch, ich finde auch diese schwierige Stimmungslage. Ich weiß noch, ich bin letztens von einem großen Konzert bekommen. Super Stimmung. Ich hatte das Gefühl, 70% Frauenanteil, richtig guter Abend. Du steig in die Bahn und komme raus irgendwo, wo gerade ein Haufen Union-Fans nach dem Union-Spiel sind.
Ja.
Und du merkst, dass überall Polizeieskorte, aggressive Stimmung in der Luft. Und ich denke so, was ist denn hier? Das eine ist so, ich hatte das Gefühl, mehr Frauen, kein Alkohol, Musik, richtig gute Laune. Fußball, Haufen Männer, Alkohol, richtig aggressive Stimmung. Und mich hat das immer abgefuckt. Ich habe 8 Jahre im Verein gespielt. Ich habe das Spiel wirklich geliebt früher. Mich hat Fußball nach und nach verloren, aber vor allem hat es mich verloren, als in der ganzen Corona-Diskussion man anfing einzufordern, dass die Spieler mit zuerst geimpft werden sollen, weil sie so systemrelevant sein für den Unterhaltungspart, den Menschen da irgendwie eine Möglichkeit zu geben.
Ich finde, wenn du wirklich was boykottieren willst und wenn du wirklich was ändern möchtest, dann guck halt gar kein Fußball mehr, weil dieser ganze Sport vergiftet ist und das Ganze drumherum so. Also dafür, ich kann ehrlich gesagt null verstehen.
Das ist der Profisport, ne? Also Fußball reicht ja bis runter in so viele Amateurbereiche, wo wirklich viel Liebe stattfindet und wirklich viel Zusammenhalt. Ne? Das, ich glaub,
das es geht nicht um den Sport an sich. Jeder, ja, ne, die Kids, die.
Aber ich glaube, das ist wichtig, weil für viele gibt es ein ernsthaftes Fußballerherz Und dann gibt es diese Fankultur, wo viele, oder auch Vereins- und Geldkultur. Was ich gerade noch sagen wollte, jetzt entgleitet mir das, was wollte ich denn gerade? Achso, bei mir zum Beispiel im Umfeld gibt es ganz viele Fußballfans. Ne? Die haben auch gefragt, ey Robert, wollen wir auf die Straße nicht einen großen Beamer stellen, auf eure Hauswand, und dann gucken wir alle von der Straße aus. Und ich merke tatsächlich, dass ich mir nicht mal überlege richtig, ob ich die Spiele gucke oder nicht. Mir ist Fußball zunehmend, ich gucke ab und zu die Ergebnisse, wie ist denn so der Stand, aber mir ist Fußball so egal geworden.
Ja, ja.
Es ist mir einfach egal geworden. Und das finde ich eigentlich das traurigste Zeichen.
Also ich hatte jetzt bei der letzten EM, haben wir zum Beispiel, ich glaube, das eine Spiel gegen England, wo sie dann auch rausgeflogen sind, geguckt. Und ich denke mir jedes Mal nach 90 Minuten, boah, krass, war das eine Zeitverschwendung. Also klar, damals bei der WM in 2014, wo alle so durchgetragen wurden von diesem Gefühl. Ich merkte aber damals, ich habe das geliebt, mit meinen Freunden da zu sitzen und die Zeit zu verbringen. Und alle haben sich gefreut. Ich wusste nicht mal, warum ich mich gefreut habe, aber es war so diese Stimmung, die mitgetragen hat. Aber ich merke immer dann, wenn die Spiele so ins Nichts laufen, wenn die dann auch früh rausfliegen, aber merke ich, das ist mir alles so krass egal und deswegen werde ich das diesmal einfach nicht machen.
Okay, gut. Kleine Frage, umfängliche Antwort.
Komm, von Pixie Maria fragt, seid ihr schon mal extra zu einem bestimmten Urlaubsziel gefahren, weil es eine Filmkulisse war? Zum Beispiel Malta, da gibt es ja ganz viele Game of Thrones Kulissen. Wenn ja, welche? Ich muss sagen, ich mag keinen Urlaub.
nee, auch nicht. Also wenn, dann war ich beruflich da. Wenn wir in Los Angeles waren, sind wir auch in die Universal Studios, aber
wo da ich damals in der Mansion war, da habe ich...
immer so Walk of Fame und Kodak Theater und so. Ne?
Nur das sind ja keine Filmkulissen. Also
mal wieder.
Ich bin in Downtown damals unterwegs gewesen und in Downtown wurde ja Heat zum Beispiel gedreht.
Ja.
Und ich habe tatsächlich die Bank gefunden, wo Heat gedreht wurde. In Los Angeles ist es wirklich krass, wenn du GTA zum Beispiel spielst, das letzte jetzt, dann erkennst du Straßenecken wieder. Und es gibt zum Beispiel diese Wassergräben. In Terminator 2 gibt es doch diese eine Szene, wo der Dings da runterfährt. Das habe ich versucht zu finden mit dem Fahrrad, weil ich diese Stadt viel mit dem Fahrrad abgefahren bin. Aber ich würde jetzt niemals irgendwo hinfahren. Und also es ist kein Spaß. Ich mag es nicht, in den Urlaub zu fahren. Ich bin gar nicht gerne weg. Ich habe jetzt mit meiner Frau einen Urlaub gebucht für Ende des Jahres. Und ich habe wirklich gar keine Lust. Gar keine Lust.
Wann liegt denn das?
2 Wochen. Ich glaube, ich fühle mich unsicher. Ich glaube, ich habe das mal versucht zu hinterfragen.
Was für ein Unsicher?
Ich mag es nicht zu fliegen, also es geht gar nicht um das Fliegen selbst, sondern ich mag es nicht, in einem fremden Land zu sein, in dem ich Dinge nicht unter Kontrolle habe.
Die ungewohnte Umgebung.
Wenn ich zu Hause bin, weiß ich, was ich habe, weiß ich, wie die Tage ablaufen. Ich habe das Gefühl, im Urlaub die Kontrolle zu verlieren. Ich fühle mich nicht sicher, ich kenne das Gesundheitssystem nicht.
Also auch so ein Hypochonder-Touch mit drin. Was mache ich jetzt, wenn mir schlecht
wird? Nee, das nicht. Nee, ich fühle mich einfach...
Bist du jemand, der eine Auslandskrankenversicherung hat?
Ich habe eine, ja.
Okay.
Ich mag es nicht, mich unsicher zu fühlen. Und ich mag alle Situationen, die Unsicherheit erzeugen, vermeide ich in der Regel. Das ist ja zum Beispiel auch, wenn ich gehe zum Beispiel auch deshalb nicht so auf Premieren, weil ich diese Ansammlung an Menschen finde ich bedrückend. Ich würde mich eher so als introvertierten extrovertiert oder extrovertierter introvertierter.
Du nimmst das Extrovertierte, um das Introvertierte zu kaschieren.
Es gibt Extrovertierte, die ein introvertiertes Äußeres haben, aber es gibt viele Introvertierte auch, die extrovertierte Anleihen haben. Also ich würde mich als jemand zählen, der eigentlich eher so gerne seine Ruhe mag und sich auch nicht großartig mit Menschen unterhalten möchte. Aber man sieht das ja auch, wenn ich vor der Kamera stehe, wenn ich auf einer Bühne stehe, ich kann voll funktionieren. Ne? Und ich kann, wenn ich in der Runde bin, bin ich dann laut und witzig und obwohl mir auch Leute geschrieben haben, dass ich sehr unlustig sei, aber dann bin ich halt das. Aber ich bin halt viel, aber eigentlich bin ich sehr introvertiert, würde ich meinen.
Sehr spannend.
Und das bezieht sich auch auf Urlaub. Ich hasse das. Ich habe das noch nie.
Das heißt,
nie
du kommst aber auch nie aus dem Urlaub und sagst, du wächst daran. Ich meine, gerade wenn man aus der Komfortzone geht.
Ich war noch in meinem ganzen Leben nie länger als 7 Tage weg. Ich bin in der Mansion.
Wirklich?
In der Mansion habe ich die längste Zeit verbracht damals, was ich aber auch nicht als Urlaub empfunden habe, weil ich da ja auch hauptsächlich gearbeitet habe. Aber ich bin noch im ganzen Leben nie länger als 7 Tage weg gewesen und das ist für mich viel zu lang. 7 Tage ist mir zu viel. Das mag ich nicht.
Aber innerhalb von Deutschland ist das kein Problem.
Ich bin nicht gern weg. Ich bin lieber in Berlin.
Ich war nur 3 oder 4 Monate.
Ich möchte einfach nicht weg sein.
Ich war 4 Monate in Köln und ich war mal 4 oder 5 Wochen in London.
Und ich fühle mich, auch am sichersten, wenn ich arbeite. Also ich glaube, ich Arbeit ist bei mir auch eine Vermeidungsstrategie. Aber auch eine Struktur. Das gibt mir einfach Sicherheiten und ich mag das nicht. Urlaub können die anderen machen.
Ja, aber ist doch krass, je älter man wird, umso weniger wird sich das auch noch mal. Also würdest du dir wünschen, ich muss sagen, wenn ich nicht fragen soll.
Ja?
Möchtest du das eigentlich ändern?
Na, ich habe jetzt auch zu Kali gesagt, weil sie meinte so, ey, wir müssen das üben und ich will dir das gerne zeigen, dass das auch was Schönes sein kann. Und das ist ja das erste Mal jetzt, dass ich 14 Tage weg bin. Und die ersten Gedanken, die ich habe, okay, wie machen wir das mit dem Podcast? Wie mache ich das mit Videos in der Zeit? Was ist, wenn ein cooler Film in der Zeit in der Pressevorführung läuft und ich den nicht gucken kann? Ne? Also zum Glück. Aber
die Welt dreht sich wirklich weiter ohne einen. Das ist manchmal auch ganz gut zu wissen.
Ja, ja, mag sein.
Und die Leute rennen nicht weg.
Ich hoffe so ein bisschen, dass ich das da wirklich genießen kann. Bisher war das noch nie so. Ich bin aber auch noch nie mit einem Menschen in den Urlaub gefahren, den ich wirklich gut fand. Und das, glaube ich, das kommt noch da oben mit drauf. Ich bin gespannt, wie das mit Kali werden wird.
Okay. Was war eigentlich die Frage?
Habe ich vergessen. Ach so, es ging um, wir sind total vom Thema abgekommen. Urlaubsziele, die so. Mit einer Filmkulisse zusammen.
Also nein, ich habe das auch noch nie gemacht. Ich fahre in Urlaub, worauf ich Lust habe. Und seitdem wir einen Hund haben, war auch die Entscheidung, solange der Hund lebt, werden wir wahrscheinlich nicht mehr weit und lange wegreisen. Das war eine ganz bewusste Entscheidung, weil wir lieben den so sehr, dass wir den auch nicht irgendwie in eine Tierpension geben können.
Aber man kann den ja zum Beispiel, Kali meinte jetzt, Malle zum Beispiel. Wo
ja,
sie jetzt.
Das ist anstrengend für das Tier, den Flieger zu packen und so. Das ist so anstrengend für so ein Tier, das will ich gar nicht erst zumuten. Vor allem ein Straßenhund ist nochmal getriggert, wenn er auf einmal in einem Transportmittel ist und sieht uns nicht. Und sie denken, das ist mir schon mal passiert und dann war ich nicht mehr zu Hause und dann hatte ich neue Leute. Der ist so sehr Familie. Gina und ich, der Nachbarn, haben sich liebevoll um Cooper gekümmert. Wir waren 48 Stunden in London. Wir kamen wieder. Der ist zu mir, hat seinen Kopf unter meinen Arm gelegt und ist 5 Minuten so stehen geblieben. Ich habe den mit Tränen in den Augen gestreichelt. Da komme ich für die Tränen, wenn ich das mache. Denkst du, ich werde dich nie wieder alleine lassen. Nie wieder werde ich dich alleine lassen. Das ist ein so tiefer Schwur bis zu dem Tag, wo ich den dann irgendwann mal nicht mehr habe.
Insofern, was nicht passieren wird.
Das wird passieren, Flocke, sonst sterbe ich früher.
Flocke und Kupi werden beide unendlich alt.
Ja, das ist leider nicht mehr so. Aber gut. Hier fragt Julia Nummer 1. Meint ihr, wenn ihr in der heutigen Zeit aufgewachsen wärt, wäre eure Leidenschaft für Film genauso ausgeprägt gewesen? Oder denkt ihr, dass es eher am Mangel an Alternativen lag? Darüber hinaus denkt ihr, dass bei Jugendlichen heutzutage so eine Leidenschaft für Film in Zeiten von TikTok etc. überhaupt noch entstehen kann?
Das ist schwer zu sagen. Also ich merke das bei meiner Kleinen, ne, bei meiner Ziehtochter, die mit 8 Jahren wahnsinnig viele Serien und Filme guckt. Die ist zwar auch viel auf YouTube, eigentlich fast nur, aber die guckt auch viele Sachen und das mag ich total. Es ist immer schön bei ihr zu gucken, wie sie auf Filme reagiert und dass sie da total into it ist. Ich gehe also davon aus, dass Kinder, wenn sie da, ich glaube, es hat auch ein bisschen mit der Liebe der Eltern zu tun. Kali liebt Filme und Serien auch, ich liebe Filme und Serien. Ich glaube, das hat viel damit zu tun. Ich war sechs,
als mein Bruder der Weiße Hai gezeigt hat.
Ja, es ist auch viel. Bei mir wurden auch Filme.
Große Brüder sind die Hölle, was sowas angeht.
Also, wir hatten neulich so eine Diskussion. Also, die Kleine wollte Alien gucken, weil ich ein Video dazu gemacht habe. Und er hat gesagt: Nein, auf gar keinen Fall. Aber wieso nicht? Der ist doch gar nicht so krass. Ich so: Doch, der ist too much. Es gibt so Filme, die zeigt man Kindern halt einfach nicht. Ja, nee, aber um auf die Frage zurückzukommen, ich bin mir relativ sicher, dass das hat ein bisschen mit deiner eigenen Einstellung damit zu tun und die wird ja auch von der Familie vorgeprägt. Ich habe aber manchmal das Gefühl gehabt, dass ich so ein bisschen Weltflucht betrieben habe.
Das geht mir nämlich auch so. Ich habe das gar nicht beim Elternteil oder Geschwisterteil gehabt.
Für mich war das so, das war für mich Schutz auch irgendwo. Ich war viel in der Videothek, mein Opa hat mich mitgenommen und diese Filme zu gucken und in diese fremden Welten zu flüchten, war sehr viel besser als das, was ich in der realen Welt vorgefunden habe. Deswegen war Film für mich sowas wie eine Heilung, wie Therapie irgendwie. Und das, glaube ich, ist auch nochmal ein Punkt, wie man auf sowas raufgucken kann und wie sich das entwickeln kann. Aber
also ich hatte zum Beispiel auch rein diese Verfügbarkeit gar nicht als Kind. Und diese Verfügbarkeit jetzt kann natürlich auch noch viel mehr verleiten, da viel mehr Fan von zu sein. Also ich glaube, ich wäre auch heute Filmfan genauso geworden.
Ja.
Und du bist da dann nochmal viel krasser als ich.
Ja? Ja, aber ich glaube, weil ich auch damals viel Weltpflichten musste. Und dementsprechend, wer weiß, keine Ahnung, komplizierte Antwort. Ich habe noch eine Frage. Ich habe für Ralle 0210 die Frage bekommen, findet ihr, dass Social Media die Seherfahrung der Filme und Serien bei uns Menschen verändert? Ich glaube, dass Social Media die Filme verändert. Das haben wir hier schon mal ein paar Mal besprochen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Filme und Serien werden so konzipiert, dass große Momente genutzt werden können, um sie auf Social Media, auf TikTok, auf Twitter zu teilen, damit solche Situationen trenden. Ich glaube, gerade Marvel-Filme sind mittlerweile genau deshalb so strukturiert, wo es nicht mehr um den großen Bogen gibt, weil das fällt bei Marvel total auf, dass die so ein Sammelsurium aus Einzelsituationen sind Und dass man sich fragt, so, hä, wie gibt das jetzt im Großen und Ganzen Sinn? Mhm. Weil du einen runden Bogen sehr viel schlechter irgendwo auswerten kannst. Aber du kannst sagen, guck mal, das ist der Moment, wo Captain America sagt, on your left. Beziehungsweise, du hast es neulich falsch im Podcast gesagt, das sagt ja Falcon. Jetzt habe ich das sogar mit aufgenommen. Und so entwickelt sich, wir beide sind dafür verantwortlich.
Fake News.
Fake News, genau. Zum Glück ist Twitter jetzt die Hochburg des richtigen Journalismus und wird solche Sachen künftig aufdecken. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es sehr viele Leute gibt. Es gibt ja jetzt diese Challenges, wie es bei Smile oder wir haben bei Minions darüber gesprochen, wo ich auch das Gefühl habe, dass Leute wirklich nur deswegen ins Kino gehen, um irgendwelche Mutproben zu durchstehen, um irgendwie laut rumzuschreien. Ich habe heute irgendwie von jemandem gehört, der meinte, bei Rheingold gibt es wohl zahllose Kinovorstellungen, wo sich hinterher Leute auf die Fresse hauen, weil da so viele Leute drin sitzen, die mit so einer Grundstimmung da reingehen.
Also, ich hatte auch schon so leichte Vibes im Hintergrund.
Also,
als ich im Kino war.
Ja, ich kann das
auch so Klischees. Also, es saßen hinter mir dann einfach eine Reihe Jugendliche, die meinten, der Duktus war dann wirklich so, ey, lass mal hinsetzen. Aber der eine dann auch so in der Gruppe, ne, das ist jetzt hier nicht die richtige Reihe. Ja, da kommt irgendwann so ein Allmann und scheucht uns hier weg und so. Und dann waren es aber eben so ähnliches Klientel, die ankamen, meinten, könnt ihr bitte auf eure Plätze gehen. Und du merkst es aber die ganze Zeit schon so. Und das war noch die, sehr nach der ersten Startwoche. Und ich hatte auch schon viele Nachrichten bekommen, wo ich dann dachte, gerade in NRW und so, wo dann nochmal Rheingold, glaube ich, nochmal anders funktioniert, so die Herkunftsregion Bonn und wo die Geschichten spielen. Und der Film hat wieder 150.000 Zuschauer gemacht, ne?
Ja, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da geht es dann darum, so einen Film dann auch mitzuerleben, weil auf TikTok trendet das gerade. Und das hat natürlich dann damit zu tun, wie man auf Filme drauf guckt und ob, um das vielleicht um Bezug nehmend auf die Frage davor, ob das halt auch heutzutage eine Filmleidenschaft noch entwickeln kann oder ob du wirklich eine Leidenschaft für TikTok hast und für eine Leidenschaft daran, an Challenges teilzunehmen und Filme dann irgendwie so ein Nebenprodukt sind. Ich glaube, das merkt man ja ganz deutlich, auf YouTube sind Filmkritiken auf jeden Fall eines der kleineren Sachen. Das höre ich auch immer wieder. Es gibt so viele Leute, die medienaffin sind und die mit Spielen sehr viel mehr anfangen können. Videospiele ist das viel größere Thema auf YouTube und Film um ein Vielfaches kleiner.
Aber der Markt wiederum ist auch viel gesättigter, ne? Was man da gucken kann und nicht gucken kann.
Klar.
Und ich finde schon, dass Filmkritik, man merkt in den letzten Jahren, dass es relevanter wird. Also die Leute sind interessierter und es wird relevanter.
Ich glaube, das hat mit dem Streaming-Markt zu tun. Und ich glaube, also du merkst auch so Sachen wie, also zu den erfolgreichsten Kritiken auf meinem Kanal dieses Jahr gehören so Sachen wie die Resident Evil-Kritik, Prey, skurrilerweise. Letztes Jahr war es Red Notice. Also es sind ganz viele Sachen, die gar nicht im Kino starten. Und ich glaube, das verschiebt sich gerade. Das Streaming, das irgendwie, ne, weil es so viel zugänglicher und erreichbarer zu
Hause ist. Ja, und auch, weil die Leute, glaube ich, Menschen suchen, die für sie so ein bisschen kuratieren. Also vorauswählen.
Genau, weil es so viel gibt. Und weil du ja, deine Zeit ist endlich, du willst auch nicht endlos viele von diesen Streamingdiensten abonnieren. Und das ist das, was man früher fürs Kino gemacht hat, macht man jetzt zu Hause. Deswegen sind die Zahlen, die im Kino eingespielt werden, auch nicht mehr so relevant. Ne, jetzt ein Black Adam zum Beispiel, als konkretes Beispiel, wird eigentlich gerade als Flop gehandelt. Der Film ist jetzt in der, was weiß ich, wie vierten Woche. Black Panther ist bereits gestartet. Das bedeutet für Black Adam nichts Gutes, weil der Black Panther wird auf jeden Fall, so wie alle Marvel-Filme das machen, werden sehr viele Kinos besetzen regelrecht und die Leute werden hauptsächlich da reingehen. Die Medien berichten dann mehr darüber. Und Black Adam hat jetzt 370 Millionen Dollar weltweit eingespielt. Der Film hat aber irgendwo zwischen 200 und 250 gekostet.
Der müsste 600 machen, damit er in der Kinokasse even ist.
Genau. Und das Ding ist, normalerweise würde man sagen, ist ein Flop, aber der ist halt noch nicht im Heimkino ausgewertet. Und das ist halt die Frage, wie funktioniert er dann auf, ist ja ein Warner-Film.
Auf HBO Max.
Auf HBO. Wie funktioniert der auf anderen Streaming-Anbietern? Und weil diese Zahlen nicht klar sind, ist das halt echt nicht so einfach zu sagen. Aber eigentlich ist es kein Erfolg. Eigentlich muss man sagen, ne, was.
Zumindest nicht im traditionellen
Maßstab. Im traditionellen Maßstab nicht. Aber wie sehr kann man das jetzt noch als.
Dann gibt es aber, wollte ich
auch
sagen,
sehen.
Manchmal gibt es interessante Gegenbeispiele. Zum Beispiel, als Running Up That Hill auf einmal auf Social Media so gefeiert wurde, der Song aus Stranger Things, der vierten Staffel. Da hat man nicht das Gefühl, dass diese Szene oder diese Songauswahl gemacht wurde, später um auf Social Media zu funktionieren. Wo die Leute einfach so overwhelmed waren von dieser Szene, dass dann überall dieser Song wieder genommen wurde. Also es gibt auch so Momente, wo das eine dann wiederum ins andere schwappt. Also ich finde, das ist ein wahnsinnig unglaublich kreativer Pool mit unglaublich viel Schwachsinn, aber auch ziemlich vielen schönen Sachen. Und ich glaube, der tiefe Kern ist, dass heutzutage so viele Menschen Zugang dazu haben. Und wenn du des Englischen mächtig bist, hast du auch einen so größeren, globaleren Blick auf, was sind so Trends, Hypes, Themen, was geht gerade und so. Deswegen finde ich es ja umso krasser, dass sowas wie White Lotus und so, dass man das hier gar nicht kennt. Na, wobei du auf Social Media vieles dazu finden kannst. Also kurzum, es verändert. Aber Veränderung hat immer auch, man kann sich anpassen, man kann sich damit schwer tun, aber Veränderung ist immer was, was immer wieder passiert. Deswegen ja, Social Media verändert auch unsere Art und Weise, Filme und Serien zu sehen. Ich glaube, es gibt eine lange Liste von Sachen, die negativ sind, aber es gibt auch eine lange Liste von Möglichkeiten und auch Talenten, die daraus entstehen können.
Wir hatten tatsächlich eine Menge von, also bevor du weitermachst, es gab einige Fragen, die genau darum gingen, ne, auch wie wir die Qualität heutiger Filme und älterer Blockbuster sehen. Ich glaube, das haben wir damit jetzt so ein bisschen mit auch, also werden sich einige Leute in der Antwort wiederfinden.
Haymakers 6 fragt, wieso haben erfolgreiche Seriendarsteller fast nie Erfolg in normalen Kinofilmen?
Das ist eine Frage, die ich mir auch notiert hatte, weil ich tatsächlich dachte, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Mir ist neulich erst wieder aufgefallen.
George Clooney ist so ein großes Beispiel, der es geschafft hatte, von Fernsehen ins Kino.
Hast du mitbekommen neulich, wie hieß der, dieser Matthew, der in Friends mitgespielt hat? Der hat
Matthew
neulich,
Perry.
Genau, der Keanu Reeves neulich offen attackiert hat. Der hat in einem Interview gesagt. Der
hat sich ja auch, dass man seine Drogenwelt versenkt nach Friends.
Genau, der auch, und hatte wohl neulich auch einen Herzinfarkt oder so wegen Drogen. Oder
nee, der hatte am Set der musste ins Krankenhaus, Herzstillstand, aber ihm ging es dann wieder gut. Er hatte gerade gedreht, ja.
Genau, und der hat neulich in einem Interview gesagt, er kann nicht verstehen, warum Leute wie Heath Ledger tot sind und Keanu Reeves darf leben. Das hat er so gesagt.
Einfach so.
Ja, und das ging einmal viral.
Keanu Reeves, der als einer der nettesten überhaupt gilt.
Und da dachte ich so, ey, krass. Und hab dann aber auch gedacht so, der ist einer von denen, die, ne, wie Matthew LeBlanc, die aus Friends ja auch
Matt
kam.
Matt LeBlanc.
Die es nie geschafft haben. Und dann gibt es den Hauptdarsteller zum Beispiel, ich kann dir den Namen nicht mal mehr nennen.
David Schwimmer.
Nee.
Der ist Regisseur dann auch geworden, der hat viel Regie geführt.
Ich meine jetzt aus Lost, da gab es den Typen, der den Jack gespielt hat. Dann den Sawyer gab es. Evangeline Lilly, die hat hinterher in den Hobbit-Filmen mitgespielt und ist jetzt ja in Quantumania unter anderem als Wasp dabei. Aber die beiden Männer sind komplett auch raus. Und es ist total interessant zu sehen, warum ist das so? Warum funktionieren die nicht?
Ich glaube auch, dass die ganze Serienlandschaft im Marketing in Hollywood ganz anders funktioniert als die Filmlandschaft. Also da könnte ich mir das auch vorstellen, dass es da dass das ganz andere Mechanismen sind, die da greifen.
Der Jon Snow-Darsteller hat doch auch irgendwie Depressionen.
Kit Harington hat doch einen richtig schlechten Pompeii damals gemacht.
Genau.
Einen richtig miesen, die haben meist ihren Einshot, haben sie immer öfter. Aber der funktioniert dann nicht. Der war ja dann auch Sprecher bei Drachenzähmen leicht gemacht. So
Silent Hill hat er noch, Silent Hill 2 war er noch dabei, der auch nicht gut war. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, und das ist nämlich bei Matthew Perry war es ja auch so, der hat in diesem einen, ich glaube, Mafia-Film oder mit Bruce Willis hat der irgendwas gemacht. Und die haben meistens diesen einen Film, der funktioniert dann so halb und dann kommt ein Flop. Weil ich meist das Gefühl habe, die nehmen irgendwas an. Ne? Wahrscheinlich irgendein Agent, der dann dazu kommt und sagt, hey, diese Rolle, das könnte was werden. Pompeii war ein großes Spektakel. Ich weiß nicht, war das von Paul W.S. Anderson? Ich glaube.
Muss ich gucken.
Und Paul W.S. Anderson hatte damals ja mit den Resident Evil Filmen relativ viel Erfolg. Nun muss man dazu sagen, eine Mila Jovovich, das ist ja immer nur eine Trash-Fun-Reihe gewesen, die viele Leute müllig fanden und die es gut fanden, haben ja nicht gesagt, okay, jetzt gucke ich mir ganz viele Mila Jovovich-Filme danach an. Und das ist, glaube ich, einfach eine krasse Fehlentscheidung. Und dann, wenn du dann nicht mehr gebucht wirst, weil in Hollywood reicht manchmal, wenn du noch ein kleiner Name bist, weil die unterscheiden ganz klar zwischen Serie und Film, reicht ein Film und du bist raus.
Und manchmal machst du auch nur gute Filme und wirst nie wieder gesehen. Ich habe mir jetzt gerade gestern nachgedacht, nachdem wir Timothée Chalamet mal wieder gesehen haben, was ist denn eigentlich aus, und mir fiel schon dessen Name nicht mehr ein, hier aus Manchester by the Sea. Und
der hat doch Allegations gehabt.
Der den Jungen spielt.
Ach so, du meinst Josh Lucas.
Josh Lucas. Was ist aus dem jetzt geworden? Ich meine, der hat hier den Greta Gerwig-Film gemacht mit Saoirse Ronan. Das wird mir Lady Bird. Und der hatte so, aber so, ich dachte jetzt auch immer so, in den letzten 2 Jahren habe ich ihn gar nicht mehr gesehen. Oder auch ein Paul Dano, der gefühlt dann richtig weg war und jetzt auf einmal wieder richtig da ist. Es ist manchmal sehr merkwürdig. Und rund auf
nee, das Paul Thema, Dano war nicht weg. Der war immer
Gefühl,
da.
Ich hatte das Gefühl, der war zwischen. Okay, was Serien angeht, ganz oft haben Serien aber auch funktionieren bei einem deinem Publikum auch aufgrund eines Ensembles. Und deine Strahlkraft in einem Ensemble muss eine ganz andere sein als dein Star-Appeal. Und ich glaube, auch wenn du ein Hauptdarsteller bist, dann ist dein Schedule da alles, was du noch beherrschen musst mehr an Medienprofessionalität, Auftreten, internationale Strahlkraft, was es an USA alles für nationale Stars gibt, die wir gar nicht kennen. Die Liste ist endlos lang. Da gehört nochmal sehr viel mehr dazu. Und es gibt wirklich ganz wenige Beispiele von George Clooney, der damals es geschafft hat. Ich glaube, war der sogar in Emergency Room?
Ich glaube, der erste Film, den er gemacht hat, war entweder Batman und Robin oder irgendwie was anderes. Aber der ist relativ schnell aus Emergency Room raus.
Oder nehmen wir auch Bryan Cranston, ne? Der ist zwar hier und da mal in so Filmen und hat mit Trumbo dann auch eine Hauptrolle gespielt, aber dass man den auch nicht, der hat ja eine riesen Fanbase. Oder dass hier Dr. Cox Hauptdarsteller, Hugh Laurie, der hat ja auch ab und zu mal eine Chance bekommen, aber der schafft es ja nicht. Und der war ja nun wirklich, der hat die Serie alleine getragen.
Ja, ja. Ne, ja? Wahrscheinlich ist das auch ein bisschen dieses Typecasting, ne? Also selbst so Leute wie Mark Hamill hat ja immer gesagt, er ist den Luke Skywalker nie losgeworden. Und bei einem Kit Harington, der 8 Staffeln lang Jon Snow spielt, und Jon Snow ist eigentlich eine richtig beschissene,
wieder weiter Jon Snow spielt,
eine furchtbare Figur gewesen, weil in der letzten Staffel er nur noch My Queen. Okay, My Queen. Also der hat ja eigentlich kaum Charakter gehabt, aber hat in der Serie total funktioniert, weil er war ein Gegenpol und er hatte war vor allen Dingen der moralische Anker, aber eigentlich die uninteressanteste Serie in einer Serie voller vielschichtiger, spannender Figuren. Und ich glaube, ganz viele, und das sind auch die Serien- und Filmemacher, die unterscheiden dann nicht zwischen der Figur.
Also halten wir fest, wir können euch darauf keine fachliche Antwort geben.
Das ist reine Spekulation. Kann auch alles totaler Blödsinn sein, aber das... welches war eure liebste Premiere, auf der ihr dabei sein durftet, wird gefragt.
Bohemian Rhapsody, habe ich das schon mal, gesagt, in London gesehen mit 10.000 Leuten. Die verbleibenden Queen-Darsteller waren da, also Darsteller.
Bei mir hat es nur mit der Aftershow.
Darf ausreden.
Ja, aber du hast es ja schon mal erzählt.
Ja, und? Darf ich jetzt mal auf die Frage extra? Ich habe alles schon mal irgendwann irgendwo erzählt. Okay, David, bei dir die Aftershow von?
Straight Outta Compton.
Wieso?
Die haben echt was aufgefallen.
Da warst du da?
Da bin ich da gewesen, ja.
Da musste ich dann habe ich noch, wer war denn das? Kida Ramadan, kennst du? Aus 4 Blocks. Hat sich bei mir noch...
den habe ich heute, meine Frau hat erst über den erzählt. Der sei gewalttätig am Set.
Das kann
und
ich nicht
der
sagen.
Der würde alle Menschen einschüchtern. Und sie erzählte das so laut in einem Café, weil wir verstehen uns super mit dem Café-Inhaber. Das großartige Modo-Café bei uns in Schöneberg. Und erzählte so, und alle hörten so mit, ja, der Kida Ramadan, der am Set, der bedroht die Leute. Sie hätte das von ihren Schauspielkollegen gehört. Und dann meinte ich so,
Schauspielkollegen sind die beste Quelle.
Das sind alles Hörensagen. Du kannst hier nicht laut in einem Raum rumlaufen. Hast du das selbst erlebt? Hast du den gesehen? Ja. Nee, aber alle erzählen das. Und deswegen ist der Name noch sehr frisch.
Also ich habe Kida ein paar Mal erlebt.
Falls ihr Kida kennt, könnt ihr uns gerne schreiben und uns sagen.
Ich kenne Kida ein bisschen. Ne? Wir reden immer wieder über Filme, diskutieren so auf Veranstaltungen, wenn wir uns sehen.
Also ist der gut?
Der
ist ein cooler Typ?
Der hat eine eigene Wirkung, eine eigene Aura. Der hat auch immer so, egal wie der Dresscode ist, er entscheidet sich immer auf die lässigste Art und Weise mit Jogginghose oder so. Der hat aber was diese Aura eben ist, und der entwickelt sich ja gerade zum Regisseur. Ne? Der macht ja auch seine ersten Filme. Wir kennen uns nicht so, ich weiß nichts über das Private und so. Okay. Deswegen kann ich das nicht einschätzen, warum ich.
Ich wollte gerade,
was war denn gerade der Aufhänger? Ich wollte
du
zu
wolltest
Kida
erzählen, Straight Outta Compton, warum
Ach so,
du nicht da warst.
Ja, Kida, ich bin am nächsten Morgen, das war ganz komisch, ich musste ganz früh weg, weil ich um 5 Uhr im Flieger nach Rio de Janeiro sitzen musste. Für damals den Serienstart von Narcos war ich für Netflix in
Ach,
Rio
cool.
de Janeiro.
Das ist ja geil.
Und es waren aber Ice Cube und so waren ja da auf der Premiere.
Genau.
Und da kam Kida zu mir so ein bisschen mit Entourage, ob ich mein Badge abgebe. Ich hatte ein Badge mit Access hoch, wo Ice Cube saß.
Ah.
Und das ist jetzt auch schon 5, 6 Jahre her. Und dann habe ich ihm noch mein Badge gegeben, weil er unbedingt, ich glaube es war Kida, Foto machen wollte mit Ice Cube. Also es ist immer wieder, wenn wir uns treffen, unterhaltsam. Ich weiß noch, einmal treffe ich ihn, weil ich bei Bramibals war und meine, ich hole mir vegane Donuts. Und Kida, wie er so dasteht, vor Blocksmäßig, vegane Donuts. Ich so, ja, man, die schmecken. Er ist ein spezieller Typ, aber so die auf so Hörensagen würde ich gerade, wenn es von Schauspielern, das ist ja das Problem. Wenn es von Schauspielern und Schauspielerinnen kommt, habe ich so oft erlebt, wie viel Bullshit das ist.
Die hassen sich auch alle gegenseitig, habe ich
das Gefühl.
Das
ist richtig
wirklich
übel.
Krass.
Was heißt hassen? Aber es ist ein Raum voller Menschen mit ganz großen
Egos. Ja, ja.
Und dann aber wiederum, überleg dir mal diese ganze MeToo-Geschichte. Wie wenig Glauben dann auch geschenkt wurde im Vorfeld beim Aufarbeiten. Darauf kann man sich, wird ja auch teilweise gesetzt in so Strukturen. Riesenthema. So, du hast da schon eins, was du gerade noch...
Ist es schon passiert, fragt Tim, dass sich eure Meinung zu Filmen und Serien komplett verändert hat? Ich glaube, das ist eine Frage, die ihr auch schon mal irgendwie hatten.
Ja, ich auch hier die Frage, das kann sein.
Nachdem ihr eure Kritiken rausgebracht habt und wie geht ihr damit um? Also es ist noch nie passiert, dass ich eine Kritik veröffentliche und dann denke, in dem Moment, wo ich online stelle, dass ich sage, alles Moment, falsch. Der war ja scheiße. Oder der war ja super.
Aber du hast hier vor ein oder zwei Podcasts eingesagt, wo du meintest, rückblickend weißt du gar nicht mehr, ob du den nicht sogar schlechter findest, weißt du aber nicht mehr, was das war.
Ne? Ja, wir haben jetzt die Tage zum Beispiel geguckt, weil Kali wollte irgendwas sehen und ich hatte gesagt, Wir sind die Nacht. Ein deutscher Film von Dennis Gansel, glaube ich.
Mit Jennifer Ulrich in der Hauptrolle, genau, und Max Riemelt.
Und da meinte sie, nee, das kann sie sich nicht vorstellen, dass der gut ist. Und ich fand den damals so 4-Sterne-mäßig. Und dann habe ich den angemacht und merkte, der ist, also ich finde ihn immer noch nicht schlecht, aber auch nicht so richtig gut. Also 4 Sterne sind das auch nicht. Und das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber ich weiß von einigen Filmen, der letzte Indiana Jones zum Beispiel, Crystal Skull, oder selbst diesen Last Airbender zum Beispiel. Das ist, glaube ich, mein größter Fail. Den fand ich damals gut. Den habe ich gut bewertet.
Ich glaube, bei mir muss das auch Star Wars 8 und 9 sein.
Es gibt einige Filme, wo man sich heute denkt, so mit dem Blick, den man heute hat, würde man das anders sehen. Aber dein Filmgeschmack verändert sich ja. Ich habe neulich mal irgendeinen Tweet gesehen. Da schrieb dann jemand, mit 30 verändern sich viele Dinge und plötzlich achtet man in Filmen darauf, wie die Geschichte ist. Und ich muss sagen, früher habe ich mich als Kind natürlich berieseln lassen. Ich bin ja auch in der Zeit groß geworden, 80er, 90er, wo der Blockbuster noch nicht so war wie heute, wo du noch nicht jeden Monat einen Film hattest, der sich dann immer in neue große Welten transportiert hat. Ne? Also damals hast du sehr, wenn du mal Effektszenen hattest, dann waren die spärlich eingesetzt, meistens irgendwie im Finale. Aber so wie heute, wo dann ein Black Panther plötzlich, wo Wassernationen gegen andere hochtechnisierte Nationen in einer riesigen Schlacht mit Walen kämpfen. Das hattest du ja damals nicht. Und dementsprechend, ich finde, dass sich das Gucken dann stark entwickelt. Und irgendwann merkst du dann halt gerade auch, vor allen Dingen ich als Filmkritiker, ich habe so viel gesehen, so viele Horrorfilme, so viele Blockbusterfilme, so viele Romanzen. Irgendwann kennst du alle Mechanismen, alle Stellschrauben. Und deswegen habe ich heute so Filme wie Titan letztes Jahr, wo viele gemeint haben, was ist das für ein Scheiß, der mich aber herausfordert. Ein Film, den ich eben nicht jedes Jahr, nicht jeden Monat vorgesetzt bekomme. Bones and All ist ein aktuelles Beispiel, ne? Oder wir haben ja immer mal wieder so Filme, wo ich sage, das gibt es so selten. Und selbst so, ich hatte dieses Jahr total gelobt, diesen Freaks Out, der irgendwann nächstes Jahr ins Kino kommen wird, so ein italienischer Film, der so wie die X-Men gegen Nazis, wo ich sagte, das ist ein Film, der wirkt noch so wie die Filme, die ich damals in den 80ern und 90ern geguckt habe, die auch nicht mehr gemacht werden, weil du nur noch diesen Blockbuster-Schrott hast, der in sich nicht mehr wirklich funktioniert. Dadurch merke ich, dass ich zumindest als Filmkritiker abgehärtet geworden bin und nicht mehr so viel durchgehen lasse. Das ist auch eine Frage gewesen, die wir bekommen haben. Die haben wir jetzt quasi dann mitbeantwortet, weil viele Leute wissen wollten, ob wir abgestumpft sind als Filmkritiker. Und ich würde es nicht als abgestumpft bezeichnen, aber ich glaube schon auch, das wird mir ja immer wieder vorgeworfen, dass ich für diese Sachen keinen Zugang mehr finde. Und das liegt nicht daran, dass ich zu alt bin, sondern ich habe halt einfach davon so unendlich viel gesehen, weil ich so viel gucke. Wie dieses Jahr sind schon wieder was.
Heißt das nicht im Grunde, was abgestumpft bedeutet?
Na, abgestumpft bedeutet, dass dich sowas nicht mehr erreicht. Und das kann nicht sein, weil es gibt ja Blockbuster-Filme, die mich noch erreichen. Ich bin mir relativ sicher, dass Avatar sehr gut werden wird, weil Cameron kann das einfach. Der kann Geschichten erzählen und er erzählt die rund. Freaks Out ist so ein Film.
Es ist nicht mehr so niedrigschwellig, dass man gehuckt wird.
Genau. Es braucht also es reicht Qualität. Nicht mehr, dass Dwayne Johnson reinkommt und sagt, so, ich bin krass. Dann explodiert hinter ihm was in Zeitlupe und er geht im Zeitlupe aus dem Bild. Da sage ich jetzt nicht mehr, boah, wow. Auch bei Black Panther zum Beispiel. Ich lese jeden Tag auf Twitter so kleine Exempel von Leuten, die sagen, Namor ist so ein krasser Bösewicht. Weil er hat nämlich gesagt, er hat noch ein bisschen Tiefe, weil er sagt nämlich, ich bin mir unsicher, ob ich böse
bin. Das wirkt dann wieder wie von Generation Twitter, als was sie jetzt Tiefe bezeichnen, weil er geht über 15 Sekunden seine Backstory.
Ja, so gefühlt. Es war so ganz, wir hatten da die Tage drüber gesprochen, unter meiner Kritik, ich hatte in meiner Kritik gesagt, dass ich nicht das Motiv von Namor verstehe. Und dann schreiben Leute mir dann darunter, ja, aber Namor hat doch gesagt, warum er die Welt erobern will. Und das Problem ist, was ich dann immer wieder merke, ich darf solche Sachen in den Kritiken nicht sagen. Ich muss jeden Punkt, den ich habe, genau ausführen, weil Leute das dann wirklich für bare Münze nehmen, weil ich natürlich damit meine, dass es nicht reicht, wenn der Charakter sagt, ich will die Welt unterjochen, weil die Menschen sind nicht gut. Ne, weil das ist ja im Grunde der Kern. Das ist sein Punkt in Black Panther. Und das Das wird nicht hergeleitet, das wird nicht erklärt. Der Figur bzw. diesem Satz werden keine weiteren Dimensionen. Ne? Er kommt einmal zum Strand, sieht, dass die Spanier einfallen und das ist der Moment, wo er entscheidet, dass er die gesamte Welt vernichten will. Und noch viel besser, am Ende reicht dann ein Gespräch, um diese Motivation wieder umzudrehen. Und das ist ein Bösewicht, der eine vernünftige Geschichte geschrieben
hat. Und vor allem, der die Opfer schon bringen musste und dadurch höchstens eine Motivation erzielt. Andersrum ist es zum Beispiel, nimm den Thanos, ne, der in der Welt dezimieren möchte und dafür bereit ist, große Opfer zu bringen, um diesen Weg zu gehen.
Und ich glaube, du brauchst aber wie wir Erfahrung. Du brauchst Erfahrung mit Filmen, mit Figuren, mit Geschichten erzählen, um zu verstehen, was da passiert, was das auch mit dir macht. Das muss man muss auch sich selber hinterfragen lassen. Und es gibt, glaube ich, Leute, die sich diese Fragen niemals stellen werden, die Filme immer so als Berieselung sehen, was legitim ist. Ne? Jeder soll ja seinen Spaß damit haben. Und dann gibt es Filme, die werden das entwickeln. Und Leute, die werden das entwickeln. Ob es jetzt mit 30 ist oder mit 40 oder ob es einen speziellen Film gibt, mit dem sie das entwickeln. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass alle eine filmische Entwicklung durchmachen, weil sie auch Geschichten erzählen,
anders erleben. Bis auf das Marvel Cinematic Universe. Nach 30 Filmen hat sich da gar nicht so viel entwickelt.
Ich finde es krass. Also es ist immer interessant zu sehen. Ich habe das Gefühl, es gibt ein riesiges Lager aus Leuten, die sagen, dass Marvel sich stark verschlechtert hat und dass die Phase 4 Quatsch ist. Aber das Feedback, was ich auf Twitter, und das kann an meiner Bubble liegen oder vielleicht auch an den Echokammern, die so sich entstehen, ich habe das Gefühl, dass Filmemacher aus den USA, also große Namen, so schreiben wie, das ist der beste Film seit Jahren. Also auch Filmstarts oder irgendwo hattest du mir das geschickt?
Es gab also bei, zum Beispiel bei Black Panther ist es so, ich verstehe es so sehr nicht, dass ich das auch gar nicht lese, weil ich so denke, also wo kommt das her? Was habt ihr da gesehen? Ich habe das Gefühl, du kannst bei Black Panther, bei den Effekten beispielsweise, immer Stopp drücken und sagen, guck doch mal, wie scheiße das aussieht. Unbestreitbar.
Ja, auch schlecht. Bei den Figuren. Ich muss also sagen, zum Beispiel The Menu, ein Film, über den ich ja neulich total abgehatet habe. Da haben mir natürlich jetzt Leute geschrieben.
Ist besser als Black Panther? Was sagst du?
Nee, das nicht. Die fand ich grauenerregend. Aber da haben mir dann Leute geschrieben, ich werde immer sehr gerne, werden meine Kritiken mit denen von Antje Wessels, von die macht unter anderem, arbeitet sie für die Rocket Beans, hat aber auch eigene Sachen. Und die hat ihm 5 Sterne gegeben. Und da muss ich sagen, das ist ein Film, das hatte ich ja auch gesagt, es gibt da unterschiedliche Perspektiven drauf. Und wenn du dich dann auf dieser einen Seite einfindest, du hattest die ja auch, dann ist es okay. Aber bei einem Black Panther ist es für mich, gerade wenn so Filme mache, aber auch so Leute wie Filmstarts, also ein Magazin, was sich damit beschäftigt, da verstehe ich dann nicht, wie man nicht sehen kann, dass die Figuren, wie sie gezeichnet sind und wie die Storys, wie sie strukturiert sind, dass das eigentlich nicht funktioniert. Und es kann dann nur damit zusammenhängen, dass du andere Dinge gewichtest. Also, dass du das Erlebnis, dass das Emotionale, weil ich habe das ganz viel gelesen, Filmstarts, der Sebastian hatte eine Kritik gemacht und meinte, so, das ist der emotionalste Film. Eve fand, ist es der emotionalste Film. Und du schüttelst gerade mit dem Kopf, weil uns beide hat es nicht erreicht. Aber wir haben ja hier auch selber beide schon Situationen gehabt, wo du sagtest, boah, ich war emotional voll ergriffen und ich da saß und dachte, hä, wo denn?
Ich glaube aber auch, dieses ganze Marvel-Ding hat immer so ein Thema, das hattest du mir lange viel mehr voraus. Es muss einem egal sein, was die breite Masse da draußen denkt. Das ist ganz wichtig, weil sonst kann deine Meinung dich auch korrumpieren, wenn du das Gefühl hast, den solltest du jetzt gut finden oder nicht. Und ich kann das nicht immer ganz abschütteln, wenn ich was wirklich auch gefühlt ohne Widerspruch richtig schwach finde. Dass ich dann denke, komm, da muss doch irgendwas sein. Wir hatten es ja auch schon mal, dass du auf mich zukamst, nach einer Premiere meinst, komm, da bist du jetzt befangen. Ne? Also es gibt so Situationen, da kann man sich so wenig vorstellen, dass, und darüber bin ich froh an dem Älterwerden, das wird mir immer egaler, was andere denken.
Na, was ich neulich interessant fand, du hattest mir eine Nachricht geschrieben und meintest so, du hast das Gefühl, dass wenn man Black Panther 2 nicht gut findet, dass man da als Rassist abgestempelt wird. Und ich glaube, das ist ein Gedanke, den du selber hattest dann in dem Moment. Also hast du dann die Angst, dass man dir das zum Vorwurf machen könnte? Weil ich dachte,
Nee, ich weiß nicht mehr genau den Kontext. Ich weiß, wir haben eine Diskussion, wir haben es geführt, das war quasi ein mit reingeben in dieses Gespräch. Es ist natürlich ein Film, der die POC-Community extrem stolz macht. Ne? Das ist auch im Screening in Berlin. Ich saß nicht im OV-Screening, ja, aber haben gehört, wie viel Freude und wie viel Elan. Und ich finde, das darf man niemanden wegnehmen, der sich damit identifizieren kann.
Tut man
ja
aber
kann.
Nicht.
Genau.
Mit einer Filmkritik nimmst du niemandem irgendwas weg. Gar nicht. Und ich finde, wenn du den Film, die Filmkritik ist ja nur eine Übermittlung deiner eigenen Gedanken. Es ist ja nicht, du gibst da einen Status quo nach draußen, woran sich alle halten müssen, sondern du sagst, mir hat der Film nicht gefallen. Und er hat natürlich eine ganz andere Wirkung auf dich, weil du bist kein POC und dementsprechend.
Wir haben ja über Green Book ja quasi jetzt schon auch darüber geredet. Nee, also das gibt eine Komponente, die so reinspielt, glaube ich, wenn auf so einen Film so explizit geguckt wird. Und vor allem finde ich es aber dann, gerade im Fall von Black Panther, so krass, wenn man nämlich draufschaut, und The Woman King sich dann parallel anguckt, die ja quasi die gleichen, mhm, also alle Kämpferinnen in Black Panther, ich wusste das gar nicht, sind tatsächlich an den Agoge angelehnt. Mhm. Das sind wirklich die gleichen. Das ganze Universum von denen ist angelehnt an die Agoge von den Dahomey. Weil Lupita Nyong'o hat auf Sky nämlich eine Dokumentation, wo sie dahin geht und genau sich mit diesen Frauen trifft. Ja, ja. Und mit dem König von Benin, dem früheren Dahomey.
Und ich glaube, da weint sie dann auch. Und ich genau das ist einer der Gründe, warum sie dann abgesagt hat für The Woman King.
Ich habe nur die ersten 20 oder 25 Minuten gesehen und nicht zu Ende gesehen. Ich weiß, wir haben länger geschrieben darüber und das war für mich, also die Aussage war, das würde doch gar nicht zu mir passen, so gemeint, wie wenn man das nicht macht, wäre man ein Rassist. Ich glaube, es könnte diese Sorge mit reingeben, weil wir über die Haltung anderer gesprochen haben.
Das habe ich schon auch so verstanden.
Ja, ja, aber ich glaube, das muss man so ein bisschen entkoppeln, dass das auch dazu verleiten kann, weil da so ein Druck drauf ist. Vor allem mit dem Tod von Chadwick Boseman auch noch dahinter. Ne? Es ist ein hochemotionales Thema und ich finde einfach nicht emotional gut gelöst.
Ich finde, also eine Sache muss man aber immer dazu sagen, weil ich merke das in den Kommentaren, ich merke das auch bei Fragen, diesem Thema Filmkritik wird auch immer wieder so eine Dringlichkeit und so eine Ernsthaftigkeit beigemessen, die, ich glaube, wir beide gar nicht haben. Also ich merke das immer wieder, dass Leute sagen, gestern hat jemand geschrieben auf Twitter, als Spiele- oder Filmkritiker dürfe man gar keine eigene Meinung haben, weil man müsse einfach nur Fakten zusammentragen. Und ich denke mir immer so, da haben so viele unterschiedliche Leute so viele Ideen davon, wie ich diesen Job, den ich mir ausgesucht habe, machen sollte. Und für den
während sie selbst die freie Entscheidung haben, ob sie dich konsumieren.
Es gibt dafür ja gar keine Office, es gibt kein Rulebook dafür, ne? Also das muss man sagen.
Ist doch kein geschützter Beruf.
Nee, wir gehen ins Kino, gucken einen Film und sagen das hinterher. Und dann gibt es halt viele Leute, die nehmen das dann als Maßstab. Und zwar sowohl als auch. Also die einen, die sagen so, okay, wenn Robert den scheiße findet, dann gucke ich den nicht. Und bei mir ist es immer so, wenn ich Filme scheiße finde, gucken sie ihn erst recht.
Oder wie Caroline, wenn ich ihn gut finde, dann weiß sie es nix.
Dann ist es nix. Genau. Und das ist, glaube ich, so, deswegen diese Ernsthaftigkeit, die lasst mal da raus, habe ich häufig das Gefühl. Weil ich empfinde die gar nicht so. Ich gucke einen Film, sag das hinterher. Und bin immer verwundert, wie viele Leute dann da einen Ärger darum entwickeln und wie dann so, ja, aber du hast du diese Statute der Filmkritik verletzt.
Aber es zeigt auch eine Verbindung zu dir.
Na klar. Aber ich glaube, ihr seht ja auch an diesen Gesprächen, dass wir unendlich viele Ideen zu unendlich vielen Faktoren haben. Und ich glaube, es macht am meisten Sinn, der Person zu folgen, weil man versteht dann ungefähr, wie sie denkt, wie sie tickt. Uns beiden hier im Podcast am ehesten noch, weil hier reden wir wirklich relativ frei. Und dann versteht ihr auch, wie wir Filme sehen. Oder
so,
auch nicht.
Das reicht für heute, David.
Alles klar, ich merke, du willst nicht mehr.
Ja, ich muss weiter ins Kino.
Ich muss
schlichtweg weiter ins Kino.
Ach so.
Ich gucke jetzt She-Set.
Stimmt.
Und weißt du, was ich noch gucke für ein YouTube-Video auf Platz 1 der YouTube-Trends gerade?
Seven vs. Wild?
Nee. Julian Reichel zu Gast bei Kurt Krömer, Schick Krömer. Da
das
muss
kann
richtig
ich mir nicht angucken.
Sein.
Ich habe gestern nur einen Ausschnitt gesehen.
Ich gucke
Schick
Krömer eigentlich ganz gerne.
Ich auch. Das Problem ist, ich frage mich ja wirklich, wie der Krömer das aushält. Also, weil ich könnte nicht vor dem Typen sitzen, ohne ihm wirklich an die Gurgel zu gehen.
Aber er
gehen.
Macht das mit so einer richtig, also oft eine gute Art. Manchmal schlägt er über die Stränge.
Ja.
Bei Frauke Petri zum Beispiel hat er dann doch auch über die Stränge geschlagen, wie ich finde, weil er das noch besser lösen kann. Aber ganz oft, oder wenn es auch auf einer Augenhöhe bleibt, also zum Beispiel er und Gregor Gysi, es gibt immer wieder so Dinge, oder wenn er richtig, er sagt, er lädt immer Freunde oder Arschlöcher ein. Das ist immer die Kategorien, die er einlädt. Oder auch mit Jens Spahn jetzt vor kurzem. Also ich gucke Schick Krömer richtig gerne und ich bin sehr gespannt, wie das mit Julian Reichelt ist.
Ja, viel Spaß dabei.
So, viel Spaß, bis nächste Woche. Danke fürs Reinhören.
Tschüss.